Mein Name ist Tobias Wielinski, ihr seid bei Talk This Way. Wir haben einen ganz besonderen Gast wieder am Start, Ruth Lee, der extra durchgemacht hat, um hier zu Gast zu sein und sich sehr freut, dass wir es auch als Video aufnehmen. Und natürlich Patrick Tiede, mein Co-Host und Talk This Way, aka Plus Chapter One Chef. Ruth, du bist noch so sehr zurückhaltend. Ich habe so ein bisschen versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Was ist los?
Ja, ist ja deine Show, oder? Ja. In meiner laber ich genug.
Gut, aber du musst heute schon ein bisschen mehr labern. Wir wollen vor allem die Frage klären, so der Wandel im Hip-Hop, Journalismus, Berichterstattung. Wie hast du das beobachtet in all deinen Jahren, die du dabei bist? Aber auch, wie handelst du dein Leben als Moderator, DJ, Künstler, Labelbetreiber, Autor, Schauspieler, alles Mögliche? Wie wir jetzt ja heute schon gelehrt haben, unter anderem mit Durchmachen. Aber auch sonst fände ich es spannend, wenn man einfach durchblicken könnte, wie sieht dein Leben eigentlich aus mit so vielen Jobs? Aber erstmal wollen wir oder Fragen stellen, um dich ganz schnell kennenzulernen und um dich ein bisschen wach zu kriegen. Okay. Also möglichst schnell antworten, damit wir auch wissen.
Entweder oder Fragen?
Einfach entweder oder Fragen. Oh, okay. Das ist ganz easy. Lipton oder Fuse Tea?
Lipton mit Gas, also wie sagt man auch Deutsch, mit Kohlensäure.
Twitch oder YouTube?
Boah. Das hast du mich erwischt jetzt. Tatsächlich weiß ich, wie ich das entscheiden soll, aber sagen wir mal YouTube.
Einfach auf dein Herz hören. Ibiza oder Essen?
Ja, Ibiza.
Iran oder Deutschland?
Bruder, willst du denn, dass ich nicht mehr nach Iran fahren kann? Die Fragen, die bringen nur Hass, ey.
Le Prestige oder Prince Charles?
Ja, Le Prestige.
Katze oder Gepard?
Ja, das ist ein persisches Ding, Gepard, aber wir haben eine Katze, ja, Katze.
Good Riddance, Time of Your Life oder Eye of the Tiger?
Du hast deine Hausaufgaben gemacht, merke ich. Alles, was du bisher gesagt hast, hat in die Kerbe gegangen. Du hast auf jeden Fall deine Recherchen gemacht, ja. Ich kann zwischen Good Riddance und Eye of the Tiger, beide Songs haben mich durch die Corona-Krise gebracht. Good Riddance bedeutet mir sehr viel wegen den Lyrics. Und Eye of the Tiger ist natürlich die Kraft, ne? Unglaublich.
Green Day oder Roxette?
Es geht heute noch so weiter.
Ich wollte dich nicht so quälen, ich dachte, es wäre.
Ja, ist interessant, weil beide dieser Bands habe ich anders kennengelernt, wie ich heute Musik kennenlerne, ne? Also über Promophasen, über Business, beide diese Bands habe ich über Radio oder durch Fernsehen haben mich gecatcht. Beide liebe ich sehr, muss ich sagen. Ich habe es leider nicht geschafft, Roxette live zu sehen. Aber ich muss sagen, Roxette ist ein bisschen cheesy und so, ich weiß, aber ein bisschen 80s, aber ey. Green Day liebe ich auch einfach sehr. Also.
Hast du die schon live gesehen?
Leider noch nicht geschafft, ne.
Dann noch eine Bandfrage, Red Hot Chili Peppers oder Pearl Jam?
Ach, sehr interessante Frage. Pearl Jam habe ich halt leider schon lange nichts mehr mit zu tun. Das war mal eine Zeit, Pearl Jam war eine ganz starke Zeit, aber ich glaube, am Ende ist es Red Hot. Also Chili Peppers over everything. So.
Platten auflegen oder Interviews führen?
Auch das ist, du hast deine Hausaufgaben gut gemacht. Das sind bei alles, was du gesagt hast, alles bisher sind die Entscheidungen, die jeden Tag immer aufs Neue und immer wieder umentscheide. Ich weiß, macht er das immer so? Ja, gut.
Wir besprechen uns aber auch noch vor. Also
das ist wirklich gut. Tech-Team. Es ist tatsächlich sehr schwer, weil ich beides, also in beidem irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Karriere gemacht habe oder mein Geld auch verdiene. Aber es ist eigentlich klar, ich will eigentlich Platten auflegen. Ich bin eigentlich Bühnenmensch und Platten auflegen. Die Interviews bin ich reingerutscht. Irgendwie habe ich ein Talent dafür und irgendwie hat es auch gut funktioniert, besser als alles andere. Deswegen bin ich dankbar, wie ich immer sage, appreciate the side business. Lass dir nicht von einem Traum deine Träume kaputt machen. So, jag nicht einem Traum hinterher, der dann nicht funktioniert und dann bist du irgendwann zu alt für alles andere. Mhm. Das habe ich früher erkannt im Leben, immer appreciate the side business. Wenn sich eine Tür öffnet, sag danke, sag nicht nein, ich will doch noch Rapper werden. Naja, deswegen, ich gehe auf jeden Fall mit Platten, aber ja, diesmal hier.
Schachspielen oder lesen?
Nee, Schachspielen auf jeden Fall. Viel zu lesevoll.
Und dann selbst rappen oder Label betreiben?
Boah, Alter, ja. Ich habe ja selber nie, also ich habe ja nicht lange gerappt, aber das macht auf jeden Fall mehr Spaß. Als, also was macht, also Label betreiben ist der größte Scheiß, also was kann man schon sagen.
Aber hättest du es früher gedacht, bevor man, also bevor du wirklich ein Label betrieben hast?
Nein. Nein, du denkst ja mal, es ist Traumjob. Also damit es klar ist, es ist ja auch ein Traumjob. Ne? Es ist besser als das, was meine Mutter machen muss. Meine Mutter ist Altenpflegerin, die macht das seit 30 Jahren, ein sehr wichtiger Job für die Gesellschaft und alles. Alles. Und sie liebt ihre Patienten oder wie man das nennt und alles. Ne? Aber immer denke ich an sie, wenn ich, bevor ich sowas sage, denke ich mal, Bruder, alles, was wir machen, ist Traumjob dagegen, weißt du? Aber es ist schon so, dass man früh gedacht hat, mal ein eigenes Label und so. Daher kommen wir ja. Hip-Hop ist ja immer dieses eigenes Label machen, weil die glauben nicht an uns. Und so. Ich sage, heute ist ja was anderes, ne? Ja. Ist ja, hat sich ja geändert, aber ich komme ja aus der Zeit, du musst dir selber helfen. Hip-Hop muss sich selber helfen. Und eigenes Label, das ist im Blut. Wie auch Selbstständigkeit, selbstständig sein und so. Und, aber ich hätte nie gedacht, mit was das verbunden ist. Also, ne, also.
Zum Beispiel?
Dass dir das halt die Magie von Musik komplett kaputt macht. Das muss man schon sagen. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich immer noch Green Day, Roxette oder Red Hot reinschmeiße, weil das immer noch die Magie bei mir erwirkt oder Queen oder alles, was ich früher gehört habe, weil ich höre Hip-Hop
anders.
Also ich vergleiche das immer mit Magic-Kartentricks oder so. Stell dir vor, du hast ein paar Jahre bis, was weiß ich, nach Las Vegas, dann hast du dir die Shows angeguckt, hast immer Spaß gehabt. Und irgendwann aus einem verrückten Grund fängst du an, Kartentricks selber zu lernen. Dann machst du einen Laden auf und verkaufst Kartentricks. Also es gibt ja diese Läden, wo man ja. Da, und du musst ja die Sachen prüfen, um sie zu verkaufen. Und dann ist es anders. Es macht Spaß, aber es ist komplett ein Blickwinkel, der leider andere Blickwinkel überschattet, zerstört, muss man fast sagen. Also ich.
Ist das so bei dir?
Also ich habe gerade, also wir haben gestern Release Friday gemacht. Mhm. Da habe ich, muss ich sagen, Shoutout an Nina Chuba, habe ich so ein bisschen neu entdeckt für mich. Das hat direkt bei mir geknallt musikalisch. Ich vergleiche so ein bisschen mit Redman, das hat bei mir auch musikalisch so geknallt. Aber alles andere, was wir gestern gehört haben, war für mich, das Sample da. Also, technisch, nur technisch. Ja. Das ist keine Magie.
Ja, man geht viel, viel analytischer.
Analytisch, ja, und ich meine, ich bin ja DJ immer gewesen und das war immer mein Fundament und wir hatten als DJs immer dieses Nadel drauf, nehme ich mit. Nimm die, ja, ja, nee, oder doch. Das ist im Sekunden immer schon entschieden, aus Gefühl, kommt das an oder nicht. Und diese Analyse hattest du schon immer drauf, aber das war noch anders. Das war Catch Me the Magic oder nicht. Jetzt ist nur, in meinem Gehirn ist wirklich, wird das funktionieren? Mhm. Ja, das überschattet leider viel. Ne? Ich versuche mich manchmal, also ich erwische mich jedes Mal dabei. Ich versuche mich manchmal runterzuholen und zu sagen, hör mal jetzt. Ich gehe manchmal gar nicht mehr ins Studio mit meiner Künstlerin, weil ich merke, dass ich zu sehr ihr so Lyrics ausreden will, die keinen Sinn machen oder so. Ne? Und dann erinnere ich mich an Rap, den ich früher gehört habe. Und dann denke ich mir so, der hat so viel keinen Sinn gemacht. Es ist der Vibe, weißt du? Deswegen sage ich immer, ey, wenn du das geil findest, dann ist das geil. Frag nicht mich, Alter. Also ich bin zu analytisch, glaube ich, geworden mit der Zeit. Und ja, das ist das. Label ist das.
Ja. Geht dir das auch so?
Es ging mir eine Weile so. Ich glaube, das ist eine Phase. So, ja. Ich sag mal so, als Labelbetreiber, glaube ich, habe ich ja zumindest 2 Tage, also Boos hat mir bei anderen Sachen, glaube ich, erfahrungsgemäß ein paar Tage Vorsprung, bei Labelbetreiben habe ich, glaube ich, 2 Tage Vorsprung. So.
Da mache ich ja noch nicht so lange
und,
auch. Also,
genau, und ja. die Phase, ich hatte die auf jeden Fall auch. Und das ist auch immer noch so, dass man es ganz viel analytisch hört sozusagen. Aber ich sehe das für mich ganz oft so, umso mehr bin ich auf der Suche mit, wer hat diese magischen Momente.
Voll.
Also das ist dann irgendwie der Reiz sozusagen. Und ich bewahre mir trotzdem so gewisse Sachen, wo man eine gewisse gesunde Distanz hat, um eben nicht diese Magie dann zu verlieren. Und es sind dann vielleicht auch mal Sachen, die nicht in unserem Genre stattfinden oder dann halt auch über den Teich gehen, wo zwangsweise die Entfernung halt einfach eine Magie schon ausmacht.
Ja, voll.
Aber ist es dann auch die Sprache, weil du hast ja wahrscheinlich dann privat eher englischsprachige Sachen, die dann eh nicht mit deiner Arbeit zu tun haben, aber kannst auch deutschsprachige Sachen hören, ohne direkt zu denken, wäre das was für uns oder so? Ja, einfach nur die Musik genießen?
Also es gibt auch Sachen, die ich einfach wirklich einfach nur cool finde und wo ich gar nicht auf die Idee kommen würde, das jetzt zu sein. Also MC Pöbel finde ich zum Beispiel, nee, Pöbel MC, finde ich zum Beispiel wahnsinnig gut und ziehe ich mir auch rein, oder Shaka One. Wäre aber nie auf die Idee kommen, da jetzt die anzuschreiben und zu sagen, wollen wir mal was zusammen machen. Also das geht dann schon auch.
Weißt du, dieses Verwertungsding, ich erinnere mich an so ein Interview mit Harald Schmidt, schon sehr lange her, hat er mal so etwas Ähnliches gesagt. Und mir ist das seitdem, also ich bin ja irgendwie auch Entertainer und mache diese ganze Kacke hier mit YouTube und alles. Weißt du, das ist, was hat er nochmal gesagt? Ich kriege dann immer auf die Reihe, was er genau gesagt hat, aber es ging um Verwertung. Es geht darum, dass du deinen ganzen Alltag nur noch nach Verwertung, nach Verwertbarkeit analytisch siehst. So. Und dann meinte der, ja, dann sitze ich da irgendwo, ich weiß, ich kann das nicht so genau wiedergeben, was er meinte, aber dann meinte, dann sitze ich da privat, sehe etwas und denke so, boah, das geht der Gag? Könnte ich den benutzen? Und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin auch so geworden. So. Mhm. Das ist natürlich, ja, es ist natürlich auf dem hohen Ross hier Rumheulerei, aber es ist so, die Magic ist weg. Ich denke den ganzen Tag nur, das machen wir bei Twitch. Ach, geil. Ah, das, in WhatsApp-Gruppe rein für Thema. Das ist Thema. Also.
Es ist ja auch Story, ne? Sobald du irgendwo durch die Gegend läufst, wann mache ich jetzt irgendwie Selfie oder
genau,
dieses Mitdenken macht's auch schon kaputt, finde ich.
Voll, weil du ja auch die Möglichkeit hast, eine Story zu machen. Ne? Vor ein paar Jahren noch habe ich immer eine Kamera gehabt, dann habe ich für einen Vlog aufgenommen. Mhm. Da hast du später beim Schneiden auch noch viel weggeschmissen. Jetzt ist immer gleich, Story. Wie viel Klicks bringt das wohl? Nee. Mhm. Ja, aber das ist halt irgendwie so. Deswegen, ja. Ich habe auch jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, Label nicht so gemacht, wie du das vielleicht gemacht hast. Ich habe aus der Not auch ein bisschen das Label gemacht. Aber ich habe jetzt nicht vor, man weiß nicht, wie es läuft. Ich hatte auch nicht vor, den größten YouTube-Channel zu machen. Das ist jetzt kein Ziel. Du fängst nicht mit YouTube an, du fängst nicht mit Twitch an aus. Also ist jetzt kein Ziel von mir, aber ich kann mich auch nicht wehren. Wenn ich jetzt jemanden sehe, wo ich sage, wow, dann ist es auch in dir so. Du musst was machen so. Und das war jetzt bei meiner Künstlerin so, deswegen.
Cello Minati.
Genau, Cello. Wir haben uns kennengelernt und dann eins führt zum anderen, lange Geschichte. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, wir müssen das machen. Und wie machen wir es, machen wir so. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Also erstmal nicht, ja.
Aber warum trotzdem eigenes Label? Weil ihr hättet dann ja auch über ein anderes Label das wahrscheinlich rausbringen können.
Das ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Es ist einfach wirtschaftliche Entscheidung, genau. Ich habe mir gedacht, lieber Vertriebsdeal machen. Da kamen auch zwei Faktoren zusammen. Gleichzeitig, ne? Patrick hatte sich gemeldet. Witzigerweise kam das. Ich hatte zwar da auch schon mit Gespräch mit anderen, aber das war das erste Mal, dass auf dem Level jemand gesagt hat, er habt Bock. Und dann haben wir, in meinem Kopf war direkt schon die Möglichkeiten, ich habe mit Patrick über die Möglichkeiten geredet und dann haben wir uns dafür entschieden. Also ja, es ist viel Arbeit, aber genau, kopfig.
Und People Like Us ist ja das Label und Komplettunternehmen, oder?
Ja, das People Like Us ist so das Übergeordnete, genau. Mhm. Genau.
Und Label hat nochmal einen anderen Namen?
Das ist auch interessant, weil ich denke immer mal wieder darüber nach, ob das überhaupt sinnvoll war, dass die Company, der Mutterkonzern sozusagen, der Konzern, halt genauso auch heißt wie das Label, weil ich auch immer auch darüber nachdenke, was wenn ich mal mich trennen will vom Label oder so. Aber ja, die heißen zufällig beide gleich. Mutterkonzert heißt genau. Weil ich hatte einfach für das Label keinen geileren Namen gefunden. Der Name People Like Us ist eigentlich ein legendärer Name aus Techno- und House-Szene. Ja, gab es 20 Jahre von hier bis nach Mexiko, bis nach Dubai. Wirklich die geilsten Partys. Gehört ursprünglich ein Freund von mir, Tom heißt er, ein guter Freund von mir, der ist wiederum Ewigkeiten, also der ist ein ganz großer Name sozusagen in der Techno, also in der Tech-Szene. Und er hat diesen Namen ein, zwei Jahre liegen lassen und hat andere Sachen, hat acht andere Sachen gleichzeitig. Dann habe ich ihn mal angerufen und gesagt, ey Bruder, bitte gib mir den Namen. So, ich liebe diesen Namen. So, ich meinte so, Roos, du kannst den haben. War ich ein bisschen überfordert. Ich hab viel mit dem Namen verbunden, dieser Brand. Der hat diesen Brand gemacht. Also was, ich sage mal Namen, aber du wisst auch, wie das ist. Man hat diesen, das ist wie so, keine Ahnung, Yo MTV Raps. Und man verbindet so viel damit. Und ich habe sehr viele Sachen, Partys damit verbunden. Die ganze Ära, wo ich auch auf Ibiza war und so, Loco Dice, diese ganze Scheiße. Und ich wollte unbedingt einen Namen haben. Der hat mir einfach gegeben. Das hat mich ein bisschen überfordert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt heißt alles so. Nee, aber dann habe ich die Company so genannt. Dann kam das auch mit dem Label schnell. So.
Und wie ist denn das Unternehmen People Like Us organisiert? Weil das weiß man ja auch jetzt gar nicht so genau, wie, also du hast ja auch deinen mehr oder weniger Manager, oder wie ist die Bezeichnung, sitzt auch hier?
Ja, das ist mein Cutter.
Cutter?
Was bist du eigentlich gerade so? Weil wir haben ja schwindende Positionen. Der hat angefangen mit Cutten, jetzt muss man sagen, ist der Vollzeitassistent. Und er ist halt noch so jung und übernimmt schon viele Aufgaben, lernt viel. Und ist auch schnell und fleißig, also wahrscheinlich machst du auch Managementaufgaben, aber ich habe die Firma gegründet in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen. Einfach, wenn deine Einnahmen irgendwann zu groß sind, wird sein Steuerberater sagen, hör mal zu, du musst andere Situationen bauen. Genau, ich habe viele Sachen gegründet aus der Not. Ich habe eine Werbeagentur. Da drin ist sozusagen, wir sind auch eine Werbeagentur. Also wir haben halt ein paar Mitarbeiter. Ein paar machen das, ein paar machen das, ein paar machen das. So ist es strukturiert, wenn deine Frage beantwortet. Ich muss nur sagen, dass ich, nur damit das klar ist, auf solche Fragen überhaupt nicht vorbereitet war, das auch noch nie irgendwie groß erzählt habe. Deswegen, aber okay, also ist okay für mich. Aber ich sag nur, deswegen...
Ja, ich finde es halt interessant, ja, halt eigentlich, so ein bisschen einen Hintergrund zu bieten. Ja, weil man sieht halt dich, aber nicht so, was da eigentlich hinter ist.
Also... Um das zu sagen, wir sind eigentlich sehr flexibel. Eigentlich ursprünglich, die Firma ist um Roos herum gebaut. Ich habe ein paar Mitarbeiter, die einen machen Redaktion, die anderen schneiden meine Videos und so. Dann fing das an mit, du hast Reichweite, dann kommen die Placements, Deals, Anfragen. So, dann hat das früher eine Agentur für uns gemacht oder mehrere Agenturen. Und dann haben wir gemerkt, irgendwann, das große Geld geht einmal verloren, ja. Und das musst du aber erstmal verstehen. Und dann dann habe ich gesagt, okay, wir müssen das selber übernehmen. Ist auch da wieder völlig unterschätzt, was das für ein Kopfweg auch ist. Weil, was ich immer sage, das ist so ein No-Brainer, aber das muss dir erstmal mal klar werden. Der Tag hat nur 24 Stunden. Ja. Und vor allem deine Kreativität und die Power, die geht auch weg, die schwindet auch. Und wir haben dann vor 2017 oder so, haben wir angefangen, dann die ersten Deals für Samsung oder für Logitech und so dann selber komplett zu machen und so. Und also ich würde auch sagen, mit Erfolg, und das hat auch Spaß gemacht. Aber ich habe dann früh gemerkt, okay, ich werde keine Werbeagentur. Das machen wir nicht, weil das macht zwar Spaß, und wir haben auch für andere Artists oder für andere Leute dann so Sachen gemacht. Aber das Problem ist, dass dich das immer wegzieht von dem eigentlich, was du gerne machst. Und das habe ich ja, das muss man erstmal lernen. Das heißt, ich kann das machen später. Ich kann auch noch das machen später. Nur was ich jetzt nur machen kann, ist ja, also das hat ja eine zeitliche Komponente, ne? So, ich will gerne noch einen Film oder eine Serie machen. Ich will noch gerne bei YouTube selber vor der Glotze sein, so vor der Kamera sein. Und das hat sich immer mehr davon weggezogen. Du kennst das Phänomen, aus der Rap-Welt kennt man das Phänomen. Rapper kriegen keinen Deal, machen selber Label, nach einer Zeit rappen die gar nicht mehr. Also kommt die, das überlastet dich, diese ganze Papier und dat und dat Organisation, das fickt dich so sehr, du rappst dann nicht mehr. Und das ist ja vielen so gegangen. Und das ist genauso war das mit der Werbeagentur. Also irgendwann war mir klar, okay, die Werbeagentur sozusagen, die bei People Like Us sozusagen drin ist, die kümmert sich nur um Roos. So, das können wir machen. Das machen wir auch. Im Prinzip kann man sagen, so eine Mini-Geschichte, die da, also, ne, die sich nur um mich kümmert sozusagen, beziehungsweise wir kümmern uns um Roos und um Cello und um einige andere, die wir machen, damit es auch ein Fußballer da am Start. Aber nicht mehr so wie mal ursprünglich gedacht, hey, jetzt machen wir das auch selber, weil Das ist einfach...
Wenn du alles vernünftig machen willst, dann musst du eigentlich dann auch 100% der Energie reingeben.
Ja, ich so hab bisschen, ne? voll, ja. Ich bin auch, ich war früher einfach, wie sagt man, ich bin einfach der Typ, der immer alles selber machen will und auch muss, von Kontrolle her und so. Und ich habe heute noch auf dem Weg gehen mit Toxic, den kennt ihr auch, man, von Hip-Hop.de, ne? Habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt, sage, Bro, weil er hat ja tatsächlich eine Werbeagentur aufgezogen, hochgezogen und macht das ganz geil mit Philipp Bündel.
Ja, ambition,
toll, doch, krass. Ja, genau. Und ich habe ihm gesagt, Bro, wir sind eine E-Family, wir haben mit über 15 Jahre zusammengearbeitet. Ich habe gesagt, wäre ja nicht geil, wenn wir wieder zusammenarbeiten und du machst halt die Agentur für uns. Also du vermarktest unsere Reichweite, weil früher habe ich immer gedacht, boah, nee, mach ich alles selber. Wie gesagt, jetzt denke ich, mit einer Agentur arbeiten, wo man einen Share abgibt, der vernünftig ist, besser. Mehr Zeit für mich, das zu machen, was ich kernmäßig kann. Also Kern, wie man so schön sagt, meine Kernexpertise ist, die Reichweite zu erhöhen. Also ne, ich kann, ne, wenn man, wie ich das immer sage, es gibt Sachen, die kann ich gut, aber es gibt Sachen, die kann ich sehr gut. Mhm. Und es gibt Sachen, die können andere viel besser als ich. Also lass die Leute das machen.
Reichweite erhöhen ist gut für unseren Podcast.
Ja, also
das ist super, wenn du das kann, das ist sehr gut.
Labern kann ich gut, twitchen kann ich gut, soll Toxic uns oder andere Agenturen. Also nur damit klar wird, dass da jetzt kein Widerspruch hier ist, weil vorhin habe ich gesagt, wir haben mit anderen Agenturen, die ist das. Nee, es geht darum, dass wir, dass uns jemand die Deals ranholt. Die Produktion, Werbeclips und so, das machen wir schon so selber, weil das ist wirklich, das ist leider, muss man sagen, mit viel Arbeit verbunden, aber das ist, da sind die Löwenanteile so, muss man einfach sagen. Aber gerne share ich mit Sherry, sharen wir die üblichen Percentage, wenn uns einer was ranholt. Sehr gerne sogar, weil diese Kaltakquise, vor allem die Akquise und so, ist halt wirklich dann, also es ist ja nicht nur die Akquise, dann das Quatschen, dann da, dann warten, dann da. Das
zieht sich ewig, boah, ne?
Alter, ja, ey, Bruder, Alter. Deswegen, also um deine Frage zu beantworten, ja, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Wir sind auf jeden Fall eine Firma, die ready ist für alles. Also wir sind auf jeden Fall, weißt du, wie man so schön sagt, wenn jetzt einer sagt, ich will jetzt People Like Us kaufen, was ist das denn wert, zum Beispiel so, könnte ich das gar nicht sagen, weil die hängt sehr mit mir zusammen. Und vor allem, es ist wie so ein Tool, das ich bedienen kann. Ich weiß gar nicht, ob das jemand anderer könnte. So. Ja, da, also das Musiklabel ist da drin, die Werbeagentur, die Produktion ist da drin.
Könntest ja maximal nur die Rechte verkaufen, ne? Nur das hätte irgendeinen Wert, mäßig, sei jetzt mal mäßig. So.
Und dann es sei denn, wir werden jetzt nochmal irgendwie auch nochmal größer mit Mitarbeitern oder so. Aber ja, also zum Beispiel, wir machen ja, ich schreibe ja Drehbücher und produziere demnächst eine Doku und eine Serie und bla, auch alles an der, unter People Like Us. Und wir, im Prinzip, also ich sag immer, das hört sich vielleicht so ein bisschen freaky an oder ein bisschen so wow, so viel auf einmal und so. Aber ich glaube, es ist der Zeit auch angemessen irgendwie, weil ich glaube, du kannst gar nicht mehr nur einen Film machen, eine Sache machen. Und ich meine, diese Sachen sind jetzt auch nicht völlig verschieden. Ich meine jetzt keinen Dönerladen auf. Nee. Obwohl, vielleicht machst du ja auch einen Dönerladen auf. Aber weißt du, es ist ein kreativer Laden. Eigentlich ist das der Kern. Roos, Kreativität, Musik, YouTube, das ist es eigentlich. Und dann machen wir halt viel selber. Und ich glaube, dass... Es ist wie dein Handy halt alles. Weißt du, das ist ein guter Vergleich. Dein Handy ist ja alles. Fotokamera, Radio, Fernseher, dat. Ist ja alles zusammen. Und ich glaube, du musst heute so flexibel auch sein, mit der Zeit zu gehen. Also kannst, glaube ich, nicht sagen, nee, das machen wir nicht. Sorry.
Voll. Ne? Auf die Zeit gehe ich auf jeden Fall auch noch ein. Wie ist es denn dann labelmäßig? Jetzt gerade wirkt das ja nicht so, als wenn du Bock hast, da noch mehr Leute zu sein, was Mucke rausbringt.
Ich muss sagen, also zugegebenermaßen, wie gesagt, ich habe durchgemacht, um den Termin hier wahrzunehmen, weil wir es dann auch sehr lange getwitcht haben. Deswegen komme ich vielleicht ein bisschen auch lustlos drüber und müde. Nee, ich habe Bock, aber ich habe mir gesagt, nee, ich habe wirklich Bock, aber ich habe mir gesagt, Prio ist gerade Cello auf dem Label. Und wenn jemand kommt, das ist nicht, ich mache es nicht mehr so, ja, geht was, weil nur ein bisschen entwickeln, geht was. Weil das schaffe ich einfach nicht mehr. Also einfach, das ist eine Zeitsache.
Und die Zeit ist aber auch, der Markt hat sich, finde ich, auch nochmal gedreht. Ja, ich weiß nicht, wie sehr dich das beeinflusst sozusagen. Ja, ne? Aber ich glaube, wenn du irgendein vermeintlich kleines Indie-Label hast oder betreibst sozusagen, dann überlegst du dir in der aktuellen Marktsituation auch noch mehr, wen du da irgendwie unter Vertrag nimmst sozusagen. Das ist so ein bisschen, das war vor ein paar Jahren anders, da war es ja so, ey, Hauptsache du kannst irgendwie gerade auswirpen und hast ein bisschen Ausstrahlung ab dafür. Das ist ja gerade durch, ne? So.
Ja, voll. Was auch seine Vorteile hat und so. Aber gut, ja, voll. Genau, ich glaube, wenn jemand um die Ecke kommt, ne, du hast ja jetzt Kolja gesigned, den hätte ich auch gesigned. Ne, muss man sagen, du hörst den 2-3 Mal und denkst so, wow, der hat ja so eine Magie. Aber alles, was da drunter ist, müsste ich absagen einfach. Ich helfe Leuten gerne, ich gebe Nummer hier, ich rufe für dich an, alles, mach da, brauch keinen Vertrag machen, brauch nicht mal, nix, so. Aber lass diese Signing-Geschichte mal erstmal noch sein. Was wir aber machen ist, mit den Kollegen drüben, wo ich auch gerade war, ich habe ja einen Verlag gegründet, als hätte ich nicht genug zu tun. Auch Verlag ist unter People Like Us. Wir haben, das Ding heißt, muss ich sagen, er hat uns jetzt die GEMA, aber ich versuche das gerade noch durchzukriegen. People Write Us. Ist falsches Englisch, aber fanden wir so lustig. People Like Us, People Write Us. Aber wird wahrscheinlich auch People Like Us haben, weil dieses Write Us ist da nicht durchgegangen, wegen irgendwas, keine Ahnung, unwichtig. Auf jeden Fall habe ich einen Verlag gegründet. Und das ist nochmal was anderes. Das ist nochmal ein ganz anderes Business. Und da suchen wir Producer und werden Producer sein und so weiter. Und das auch wieder zwangsläufig. Ich habe geguckt wegen Verlagen für meine Künstler, für mich, für die ganzen Sachen, die wir machen. Dann habe ich gesehen, okay, in Deutschland typisch, das ist jetzt ein paar Jahre her, ne? Deutschland typisch ist Editionär zu sein. Und habe dann gecheckt, okay, du machst eine Edition und du kriegst so dieses Kickback, dieses prozentuale Ding. Aber die Sachen gehören dir nicht. Also es geht um Eigentum und so weiter. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und mir gedacht, boah, auch da wieder. Ich weiß nicht, ob das die schlauste Entscheidung war, aber ich muss einen eigenen Verlag haben. Ja, Gott sei Dank habe ich Leute gefunden hier, die wirklich fähig sind und mir da geholfen haben. Und jetzt durch meinen Krankenhausaufenthalt und bla 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 hat sich das ein bisschen gezogen, aber das Ding steht jetzt und jetzt sind wir auf der Suche nach fähigen Producern. Ich glaube, da können wir auch durch unsere YouTube-Reichweite und unser Netzwerk im Hip-Hop viel mehr machen, als ich jetzt für einen Rapper machen könnte. Weil Rapper am Ende des Tages, ich sage immer, ey, wenn die Songs nicht gut sind, ich kann nicht zaubern, wenn du nicht gut bist. Also, ne? Aber beim Producer, wenn der einigermaßen gut ist, dann kann man schon auch placen. Cool. Denke ich mal.
Du bist ja selbst zu hiphop.de gegangen, um Rappern deine eigenen Beats zu geben.
Genau, das war ursprünglich mein Ding.
Und hattest dann auch sogar Angst vor den ersten Video-Interviews. Wie blickst du jetzt auf den jungen Roos zurück, der das erste Mal vor der Kamera steht?
Ich muss sagen, ja, das ist interessant. Du guckst meine Videos. Ja, keine Ahnung. Ich habe sehr viel Zeit verloren durch die Angst, muss ich sagen. Ich habe das auch mal mit Toxic geredet. Es ist genau ein Jahr ungefähr, ich erinnere mich halt, dass der Monat hat sich gejährt so von geh mal vor die Kamera, bis ich mach das. War genau ein Jahr. Irgendwann haben wir gesagt, vor einem Jahr haben wir das gesagt. Ja, ich habe mich nicht getraut, total nicht. Also kommt vielleicht heute nicht so rüber und vielleicht denkt man das so, aber es war auch eine andere Zeit. Heute ist ja irgendwie ganz normal, Instagram-Story, damit fängt er an. Dann hast du
wann
auch
war das damals?
Das ist jetzt, weiß ich nicht, 2012 oder so, glaube ich, vielleicht sogar noch earlier. Ich habe auch einen YouTube-Channel gehabt, auf dem ich ein paar Sketche oder so gemacht habe und auch Straßenumfragen. Aber es war heute mit Instagram-Story, TikTok und so, wird ja schon viel Hemmschwelle genommen. Aber damals war die Hemmschwelle anders. Auf YouTube und dann, wie werden die Leute denn dann? Und
weil der Aufwand aber auch schon anders war. Heutzutage nimmst du ein Handy raus. Damals brauchtest du ja irgendwie Kamera, schneiden und allen gedünst.
Ja, ja, voll, voll. Und was ich sagen würde und was ich auch jedem sagen kann, ist, denk überhaupt gar keine Sekunde über irgendwas nach. Mach einfach. Möglichst, das ist plakativ, aber mach es. Mach es. Also mach es. Ich habe leider sehr lange gewartet und mir war einfach Zeit verloren.
Du hast aber auch alles selbst gemacht. Video, Ton, Schnitt, dann im Zug zurück. Dein Credo war das Speed is King.
Ja.
Aber warst du immer zufrieden oder hast du dir auch manchmal gedacht, ah, jetzt ist der Ton leider ein bisschen verkackt und hat dich das geärgert oder war es immer so, egal, passt?
Nee. Ich bin schon sehr perfektionistisch und habe mir das abtrainieren müssen wegen YouTube, weil ich bin so perfektionistisch, dass es schon manchmal zwanghaft ist und ich mache mich selber voll oft fertig und hab da voll die Krisen, ehrlich gesagt. Nicht mehr so krass, muss ich sagen, daran gearbeitet, hab wirklich Krisen geschoben. Ich konnte auch nicht das Cutten abgeben ganz lange und so. Da sind aber echt Zwänge so. Ich sag immer, ich kann jedem da draußen nur sagen, es gibt keine Perfektion, es gibt nichts Perfektes und jeder sollte sich 80-20 merken. Wenn du 80% hast, raus damit. Also wenn wir über YouTube reden, so, raus damit. Speed is King und es juckt absolut niemanden, ob du jetzt auf 4K gedreht hast, ob der Ton da, scheiß drauf. Scheiß drauf. Nein, ich war, also auf deine Frage, vielleicht denken die Leute das manchmal so, aber jede dritte Folge hätte ich gern gelöscht. Also, ja, so wirklich. Aber ich weiß, dass die meisten Leute das wahrscheinlich von mir nicht denken, weil ich es auch nicht so durchscheinen lasse. Aber ist jetzt nicht so, dass ich feiere, aber ich glaube, die Leute denken wahrscheinlich schon, ah, der findet sich da voll geil oder so. Aber es ist nicht aus heutiger Sicht, würde ich gern 50% der Videos löschen, aber aus damaliger Sicht alle paar Mal habe ich gedacht, boah, Alter. Ich muss auch sagen, dass ich mich schon beim Schneiden manchmal so gedacht habe, so, wie kriege ich das geil hin? Ja, muss ich schon sagen. Aber man wird irgendwann auch ein bisschen schmerzfreier und irgendwann, Digga, scheiß drauf, ist jetzt halt so, ne? Ich habe sogar ganz Schlimmes verkackt. Ich habe sogar schon 2-3 Interviews die Speicherkarte verloren, der Ton lief gar nicht, haben wir auch schon alles gehabt, aber gut, das haben, glaube ich, alle mal.
Das passiert
ja eben. Aber ja, mir ist halt viel Scheiße passiert, weil ich alleine war komplett. Es war das einzige Möglichkeit, auf YouTube damals zu recoupen. Du konntest nicht mit einem Tonmann rumfahren oder so, das hat keiner Geld für. Und dann habe ich die Kamera hingestellt, mich selber gefilmt dann und dann irgendwann gemerkt, die Kamera läuft gar nicht. Dann habe ich eine Audioaufnahme daraus gemacht. Es gibt eine bekannte Raff-Folge, der Raff will mich umbringen dafür immer noch. Da habe ich ein Interview mit ihm geführt. Die Kamera lief gar nicht. Oh mein Gott, ey, das war so peinlich. Es war so anders peinlich. Und wir haben ein Standbild gemacht, einen Podcast draus gemacht. So einfach. Und auch einfach Podcast. Was los, Podcast-Folge? Ja, keine Ahnung. Ist schon viel Peinliches passiert, aber.
Welche Folge würdest du am liebsten löschen?
Lass mich dir nur sagen, wo gehobelt wird, fallen
noch Späne.
Und das ist leider so. Man muss so gewinnen. Welche Folge? Ach, keine Ahnung, 100 Folgen. Ja. Gibt viele, wo ich auch immer so. Ich kann mich auch nicht selber sehen eigentlich. Ich habe diese Schneiderei, war auch voll die Qual. Frag die Jungs, ich mache heute wirklich, guck mir nichts an von mir selber. Ich kann mich nicht selber sehen. Ich kann da, also ich weiß auch nicht, ich denke mir so, ich sag auch raus. mittlerweile Vertrauen ist auch da und so. Und ich habe das auch gelernt, wie man den Leuten vertrauen kann irgendwann. Ich weiß, die haben einen guten Humor, die verstehen, wo die was rausschneiden, was mich quälen würde. Die wissen auch, ey, das mache ich noch mit oder so. Ich bin eigentlich locker, so Memes oder so, gib ihnen egal. Und ja, ich gucke mir das gar nicht an. Ich meine, ich hätte ja auch keine Zeit mehr heutzutage. Was machen wir? 2 bis 3 Videos am Tag hauen wir raus. Früher haben wir 2 bis 3 Videos.
Am Tag?
Ja, am Tag. Wir haben früher 2 Videos die Woche rausgehauen. Die Woche. Also Outperforming ist das Spiel. Sonst würden wir die Zahlen ja auch nicht schaffen, ne?
Also jetzt sind es Twitch-Highlights, ne? Die ja nochmal einzeln klippen.
Genau, es sind, genau.
Ja gut, aber muss ja trotzdem geschnitten werden.
Und ja, so sofort. Wir haben ein Team von, genau.
Das schon
nein, er hat schon recht. Es ist nicht mehr dieses mit 3 Kameras ein Interview. Aber es ist jetzt eine Mischung raus. Wir machen auch Interviews. Wir haben Highlights. Jetzt haben wir ja Artist noch dazu gebracht. Flair ist jetzt bei uns. Massiv ist jetzt zu uns gekommen. PA kommt zu uns.
Erklär das nochmal. Ihr habt die für YouTube gesigned.
Mäßig, nee. Ja.
YouTube oder Twitch dann oder was?
Beides. Also die machen Twitch auf deren Kanäle und die Highlights kommen zu mir. Zu uns, okay. Genau. Genau, es ist eine Win-Win-Sache. Die kriegen von uns die riesen Reichweite, die wir aufgebaut haben. und genau, kriegen Visibilität. Und es ist ja so, dass der Flair ist jetzt schon, muss ich sagen, aktiv. Und mit dem haben wir das ja auch zusammen aufgebaut. Aber zwischen einem PA oder einem Massiv, die werden wahrscheinlich nicht so, also wissen wir nicht, aber wahrscheinlich nicht durchgehend streamen. Mhm. Für die lohnt sich jetzt nicht ein Highlight-Kanal, so dann hast du dann ein paar. Also ne, das zu betreiben, den aktiv zu halten, dann bist du lieber auf einem Kanal, der immer Reichweite hat, ja, und dann haust du da mal ein paar Highlights raus. Und dann kannst du halt, was wir den Leuten natürlich auch geben, ist, wenn die eine Single machen, promoten wir die halt, ne? Also das ist ein Geben und Nehmen. Wir mampfen damit und die mampfen bei uns an, so.
Überall wird mitgemampft.
Geben mitgemampft, du kennst es.
Du sprichst selber von Ruse. Wie sehr ist Ruse für dich eine Kunstfigur?
Mache ich das so? Bin ich schon auf Wendler-Level oder was?
Nee, was du Ruse? Nee, ich glaube, du meinst das Unternehmen bei Ruse Lee, Ruse World.
Ja, ich
meinte
Ruse, weil so auf dem
Wendler. Schon auf Wendler-Level.
Nee, so sehr von mir selbst trenne ich mich nicht. Nee, ich meinte Ruse World, Ruse die Seite oder so. Aber kannst du nochmal die sagen? Ich hab.
Na, wie sehr ist Ruse die Kunstfigur? Weil jetzt so erlebt man dich ja auch zum Beispiel anders als zum Beispiel in einer Was-Los-Folge oder so. Ob das jetzt die Müdigkeit ist oder nicht. Ich glaube, dass du schon eine andere Seite dann zeigst, wenn du live gehst.
Ja, es ist ja immer eine Fraction, wie sagt man, es ist ja, es kann ja immer nur ein Teil davon, die Leute, die, es ist ja immer nur genau ein Blickwinkel auf dich, der manchmal erweiterte sich, bei Twitch ist das ja immer auch möglich, weil da bist du 4-5 Stunden live, da kannst eigentlich nicht eine Rolle spielen, aber es ist am Ende schon irgendwo die Beziehung zu den Fans oder zu den Twitch Community ist eine Rolle, die man innehat. Es ist so wie, du bist zu deiner Mutter anders als zu Patrick. Und, weißt du, ich bin zu dir anders als zu Ellie. Und ich bin halt, also das ist nicht, man spielt da keine Rolle, aber das ist eine Seite von mir, die Leute wahrscheinlich präsenterweise kennen auf YouTube oder Twitch. Und ich würde schon sagen, das ist, kommt natürlich meinem Humor sehr nahe. Schon viele Gedanken sind da schon sehr real. Wobei ich sagen muss, ist durch Twitch auch nochmal viel näher geworden. Du hast einfach eine ganz andere Möglichkeit, einen ganz anderen Kanal. Bei YouTube, also zu reine Interviewphasen, dass der, ich sage immer, da wäre ich ja so Passiv-Fame, so. Ich war irgendwie bekannt, aber es ist ja so nicht die Bekanntheit oder die das, was es heute jetzt ist, durch Twitch und so, ne? Muss man sagen. Dank Twitch hat man nochmal eine ganz andere Basis, genau. Und die Leute erkennen, würde ich sagen, nehmen dich auch anders wahr. Du kannst einfach viel mehr erklären, viel mehr, hast immer mehr Raum, auch Sachen zu sagen, ne? Genau. Vorher habe ich ja im Prinzip Fragen gestellt und in dem Gelaber ist dann vielleicht mal was durch, scheint mal was durch, so von dir, genau.
Hast du aber noch das Gefühl, dass Twitch ist total am Anfang, so ein bisschen in Deutschland oder?
Also ich glaube, das Live-Game ist am Anfang. Hm. Ich glaube, das wächst ja schon so. Das erlebe ich ja selber. Wir haben vor 40 Leuten gestreamt. Boah, kein Jahr her. Ein Jahr her.
Krass. Und wie viel sind es jetzt? Also wenn ihr so einen normalen Stream habt oder einen Schnitt oder so?
Also unsere Top-Zahlen, also unser Highlight war mal 10.000, 12.000.
Okay, krass.
Wir haben, würde ich sagen, im Schnitt 2.000, 3.000. Hängt auch immer vom Thema ab. Drehen wir am Rad mit Flair, sind es 5.000, 6.000. Mhm. Also wir haben auf jeden Fall, Potenzial ist big da. Es war, wir haben, aber ich sag dir ehrlich, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, als wir vor 40 Leuten gestreamt haben, da wollte ich jeden Tag aufhören. Ne, jeden Tag hast du gedacht, Bruder.
Na gut, aber frag mal einen Künstler, der vor 10 Leuten auftritt.
Genau. Aber so sehe ich das. Und
trotzdem ist es wichtig, ne?
Genau. So sehe ich das auch. So habe ich es auch gesehen. Deswegen haben wir es auch durchgezogen. Aber genug Leute aus der Branche, aus unserer Hip-Hop-Welt, haben angefangen und haben aufgehört. Mhm. Und jetzt sehen die, wie es bei mir läuft oder wie bei Kollegen, die auch das durchgezogen haben, läuft. Und jetzt
langen Atem braucht man dabei immer.
Ja, leider, ja. Weißt du, was bisschen das Geheimnis ist? Du kannst nicht von YouTube kommen und sagen, ja, ich habe da eine 500.000 Abonnenten gehabt oder ich habe 5 Jahre Interview, ich bin jetzt hier big. Ja, überhaupt nicht.
Neues eigenes Business.
Überhaupt nicht. Also du hast da, also Kai Ayana twitcht und hat 2.000 Zuschauer, 3.000 Zuschauer oder so, was echt gut ist, aber der ist eigentlich deutschlandweit, also einer der bekanntesten Menschen in Deutschland. So, du kannst einfach, Twitch musst du neu erobern. Mhm. Du, mal ist einer, der wusste, ach, Ruse, auch hier. Aber du musst Leuten beweisen, hey, ich gebe Gas hier.
Aber wo machst du den Unterschied? Weil ich meine, Twitch war ja so eine neue Möglichkeit, genauso wie es ja eine Zeit lang Clubhouse war, sozusagen, ja, ne? Also, wo erkennst du für dich den Unterschied? Ey, Clubhouse wird ganz schnell wieder weg sein und Twitch, das müssen wir manifestieren und wirklich da müssen wir dranbleiben, oder? Also, wie erkennst du das für dich?
Ja.
Wenn man ja bei Clubhouse sind ja alle damals rein, ne? Erstmal.
Ich nicht. Aber ich sag.
Aber umso wichtiger dann auch die Frage, ja, warum nicht? Und wie erkennst du das, dass das eine quasi Bestand hat und das andere nicht?
Also, ich war in Dubai. Ernsthaft, ja. Ich habe da was zu tun gehabt und wegen dem Kampf waren wir da. Einer meiner Freunde hat gekämpft in Katar oder so. Was war das da nochmal? Der David hat da gekämpft, ein Freund von uns, UFC. Da waren wir irgendwie, around dieses Datum haben wir uns so gedacht, so roundabout, ey, weißt du was, machen wir auch mal ein bisschen Urlaub, ein paar Tage. Ruß, machen wir Urlaub. Die Jungs immer, Ruß, machen wir Urlaub. Dann haben wir gedacht, okay, da haben wir sogar Reactions gemacht ohne Stream. Weil wir haben gesagt, ey, wir müssen trotzdem ein Video am Tag. Ne? Mhm. Dann habe ich tagsüber bin ich aufgestanden. Dubai ist übrigens voll geil, was Zeit angeht. Du kannst da so um 11 Uhr aufstehen, das ist 8 Uhr morgens hier. Dann kannst du die erste E-Mail schreiben und alle denken, boah, pünktlich. So. Also, ich bin also 10, 11 aufgestanden da, habe eine Reaction gemacht auf irgendeinem Video, den Jungs geschickt, dann haben die geschnitten und dann irgendwas abgeloadet, dafür, dass ich nicht gestreamt habe. Dann ging das los. Auf einmal, ey, Clubhouse, was ist das, ne? Und ich bin ja auf Samsung und habe Android. Und die haben nur auf Apple erst gestartet. Ja. Und ich sag dir ehrlich, so schlau ist keiner. Oder wer mir sagt, ich habe von Anfang an gesagt, das war nur ein Hype, der labert Scheiße. Die Clubhouse war eine ganz kurze Zeit auf 1 Milliarde Bewertung. Sind nur, also direkt Unicorn, wenig Firmen sind so schnell. Jeder hat gesagt, man, es war so wild, dass Twitter in 3-4 Nächten das Ding durchgecodet, direkt Clubhouse übernommen hat. Das heißt, es war den Space oder so, ne? Also die waren, die haben das schneller adaptiert als alles andere, ne? Das sah schon wild aus. Und ich habe Dings gelesen, ich habe Berichte gelesen. Podcast ist tot, Live-Podcasting, Clubhouse. Das ging schon durch meinen Kopf, ne? Wie machen wir und so. Aber dadurch, dass es bei mir gar nicht möglich war, hat mich das bisschen gerettet, diese FOMO auszuhalten. Ja. Weil in dem Business, wo ich bin, ist FOMO Business. Also FOMO ist nicht nur, ich will auf diesen Party, weil alle sind da. Wenn du was verpasst, verlierst du. Ne? Also ich habe schon mal verloren, den Sprung. Also ich habe einmal in meinem Leben einen riesen Fehler gemacht. Da sind wir nach dem Geld gegangen und nicht nach dem Monster. Und das werde ich nie wieder wiederholen, ne?
Was war das?
Ich höre es nicht groß mal, aber ich sag mal kurz, wir haben bei hiphop.de damals ein Angebot gehabt von MyVideo und die haben uns Geld gegeben, dass wir unsere Videos bei denen uploaden. So, und nicht auf YouTube. So exklusiv. Das Geld war nicht viel, aber es war Geld. YouTube hat damals gar kein Geld gegeben. Es war noch, bevor Werbung ausgeschüttet wurde. Ne? Und wir so, boah geil, wir verdienen Geld. Alle anderen waren neidisch, weil wir verdienen Geld. Alle haben die anderen auf YouTube abgeloadet. Und wir haben da abgeloadet. Irgendwann rollt YouTube Werbung aus. Und die anderen haben schon voll die Reichweiten. Wir kriegen da noch Geld. Der Deal läuft aus. Wir gehen zurück auf YouTube. Die anderen haben alle schon Abonnenten gehabt und wir nicht. Musst du von vorne anfangen. Deswegen waren wir eine Zeit lang das größte Magazin mit dem kleinsten YouTube-Channel. So. Das war auch nicht meine Entscheidung, muss ich dazu sagen. Aber ich war da, also ich hätte wahrscheinlich genauso entschieden. Ich will nur sagen, es war nicht meine Entscheidung. Es war von den Kollegen damals, die damals da waren. Und es hat wirklich eine Zeit gedauert, auch da wieder mit Toxic und Fu und so zusammengesetzt. Was machen wir? Okay, Plan, mehr Output, mehr das. Hat da ein bisschen gedauert, aber dann haben wir irgendwie auch noch den Anschluss gefunden. Aber wie Fu immer sagt, Fu, der Gründer von hiphop.de, der hat immer gesagt, es gibt eine wichtige Regel im Internet, die heißt Feed the Monster und guck nicht erst auf das Geld. Und Feed the Monster hieß hier, YouTube ist das Monster. Also guck jetzt nicht auf kleine Batzen, die werden alle nicht überlegen. Und es war ja auch so Dailymotion, Clipfish, alle ja. die haben ja mit Geld gelockt. Das erinnert sich bestimmt keiner mehr dran, aber YouTube hat niemandem Geld gegeben. Das ist das größte Ding. Na, heute weißt du es ja, heute weiß man ja alles. Die größte Suchmaschine und so bla. Das wussten wir damals alles nicht. Deswegen Feed the Monster. Auf jeden Fall ist natürlich auch klar, wer zu spät kommt, ne? So. Und ich hatte aber irgendwie das Glück, ich hatte kein iPhone und hab dann mir selbst gesagt, ey, ich halte das mal aus, bis ich wieder zurück bin. Ich mache jetzt Urlaub. Und die Jungs haben mich dann angemeldet direkt. Wir sichern dir deinen Namen schon und so. So, dann hatte ich da sogar einen Namen und so. Ich habe schon voll die Follower, noch nie einen Call da drin gemacht. Aber habe schon voll die Follower gehabt. Weil wahrscheinlich alle anderen auch meinen Namen vorgeschlagen kriegen. Ja, 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 schon mal und so. Und ja, ich habe es tatsächlich, es ist, muss man sagen, schneller kaputt gegangen, also als man dachte, ja, muss man ja auch sagen.
Also zumindest auch in Deutschland, ne?
Ja, aber ich hatte mich, wie du sagst, ich hatte mich schon drauf vorbereitet, Format, okay, und was machen krass. Wir. Und, ja, man muss es halt checken. Aber man muss sagen, Twitch, muss ich sagen, sind wir ja die Letzten, die darauf kommen. Muss man ja sagen. Die ganze Welt ist ja schon auf Twitch. Die Rap-Welt ist ganz spät drauf gekommen. Ich bin sehr spät, die Rap-Welt noch später. Ja, aber
ich habe dafür, dass die Rap-Welt noch gar nicht so richtig drauf ist, ja, ehrlich gesagt. Da gibt jetzt ein paar Ausnahmen. Du hast schon ein paar Namen gesagt. Flair, Massiv sozusagen. Dann gibt es bestimmt noch zwei, drei andere.
HZMJ hat ein paar Sachen gemacht.
Ja, siehst du, aber das ist so. Ich habe nicht das Gefühl, dass das trotzdem schon in aller Munde in der Webwelt ist und dass jeder das wirklich auch als das Tool nutzt, wie selbstverständlich Instagram oder YouTube
halt,
ist.
Ja, es wird halt noch so ein bisschen, also was groß war auf Twitch und immer noch so ein Tool ist so Music Reactions, so auf New Music Friday und so, auf diese ganzen Releases. Das ist halt so ein bisschen, ja, es ist cool, aber es ist halt nicht, du nutzt gar nicht die Power von Twitch dann, wenn du nur das machst. Und das wird bald eh gar nicht mehr gehen, weil Twitch ist ein bisschen noch Wilder Westen so, was die Claims angeht. Ja, auf YouTube stimmt, kannst du nicht eine Sekunde das machen, das ist das Ding all offline. Und bald, wenn die ankommen mit Muten und mit Sofort-Claim und so, kannst du das ja eh nicht mehr machen. Dann wird sich das auch ändern. Aber ja, viele Rapper wie Farid oder so, die gamen ja richtig. Die haben ja, Farid hat unfassbare Zahlen, so 10.000 Zuschauer um 16 Uhr. Das erreiche ich nicht einfach so. Entweder muss ich ein heißes Thema haben oder wir müssten langsam anfangen zu gamen. Und darüber denken wir gerade nach, ehrlich gesagt. Was passt zu uns? Was haben wir auch Spaß dran? Und würden wir noch nebenbei anfangen, ein Game zu machen?
Ja. Und neben dem Wilden Westen, warum Twitch und nicht YouTube? Weil theoretisch kannst du ja auch da livestreamen. Und im Interview hast du ja auch gesagt, dass du über YouTube sogar, glaube ich, mehr Spendengelder bekommst,
ja, als viel über mehr, Twitch. Ja, monster viel. Also wir haben manchmal an einem Tag, also das kann man ja kaum laut sagen, ey. Also wenn ich mal darüber nachdenke, das ist ja fast Monatsgehalt so bei meinen Eltern, ne? Das ist eigentlich schon so.
Dann sind wir wieder beim Traumberuf und ja, weißt du, was du vorhin gesagt hast?
Peinlich, das ist eigentlich irgendwie.
Krass, ja.
Also ja, wir haben an einem, das ist eigentlich lächerlich. Wir haben bei einem Tag haben wir mal so 1.000 Euro bei YouTube gehabt an Donations nur und also völlig irre. Es ist halt, man muss sagen, technisch gesehen ist YouTube bei dieser Sache voraus. YouTube ist sehr einfach gestrickt zum Spenden. Die Leute können auf ihrem Handy wirklich mit einem Klick sofort einen Euro spenden oder zwei. Die Donation Integration ist sehr, sehr einfach und nativ. Ist bei Twitch mit dat und dat und dat verbunden. Deswegen haben wir da, muss ich tatsächlich sagen, sehr, sehr wenig, maximal 50 Euro kriegen wir da. Donations, ja. Ist anders. Da läuft's aber anders. Da geht's mehr um Subs, Bits, die eigene Währung, Bits. Und vor allem geht's da um die Community-Bildung. Also, die Community, wie ich immer sage, ist wirklich unbezahlbar. Die Verbindung mit den Leuten ist da wirklich das Wichtigste. Das ist das. Deswegen nicht auf YouTube. Weil die Verbindung auf YouTube mit den Leuten ist nicht möglich. Fast nicht möglich. Der Chat ist, wie man so schön sagt, aus der Hölle. Sehr unkontrollierbar, weißt du? Okay. Weißt du, das Verrückte ist, YouTube ist so ein Mann, wie Adam, unser Hacker, sagt immer, YouTube ist so eins der großen Firmen der Welt und die benehmen sich wie so ein Studentenprojekt. Jede Seite ist denen voraus mit jedem möglichen, also weißt du, was ich meine? Die könnten so einfach alleine die Backend-Tools von denen, ne? Also zum Beispiel, wenn ich fertig bin mit dem Stream, gehen die Cutter alle hin bei Twitch, haben alle so Admin-Zugänge, verschiedene Zugänge, können easy Clips machen, können easy downloaden, alles so, wie du es dir auch vorstellst. Bei YouTube geht das nicht. Bei YouTube müssen wir tricksen, Dann gehen wir zum Beispiel auf so eine YouTube, also eine illegale YouTube-Download-Page und downloaden unsere eigenen Videos, weil es schneller geht. Und so weiter. Also das ist, die Tools da sind für den Arsch, muss man sagen. Aber lieber wäre ich auf YouTube, weil da haben wir eine Reichweite, eine Bekanntheit. Ich war ja immer YouTuber, deswegen war es auch länger gedauert auf Twitch. Das wäre da schneller gelaufen. Und YouTube ist eine Suchmaschine, YouTube schlägt dich auch Leuten vor. Twitch ist ein bisschen auch ein bisschen nischig. Immer wieder treffe ich Leute, die unseren Content gucken und sagen, wie ist es denn mit Twitch? Muss ich mich da anmelden? Dann sage ich, nee, das ist ein YouTuber. Gibst das ein und du kannst mich gucken. Ah, okay. So was Neues. So. Aber ich verstehe das. Ja. Ich bin ja auch manchmal überfordert. Das kommt noch, das kommt noch. Jetzt kommt noch TikTok. Ja.
Und glaubst du, dass es auch für KünstlerInnen relevanter sein kann, die nicht so groß sind? Also sowieso muss man es ja, glaube ich, mehr als einmal pro Woche machen, twitchen, oder?
100%. Das war unser großer Fehler. Beim ersten Jahr habe ich einmal pro Woche, zweimal max. Das geht nicht. Das geht nicht. Du musst jeden Tag.
Jeden Tag?
Ja, du musst krass. Also zumindest, um dir was aufzubauen. Du musst so lange, du musst wirklich, es ist, man sagt ja immer, YouTuber sind organisiert, Twitcher sind verwahrlost. Glaub mir, komm in meine Wohnung, es ist Verwahrlosungstime. Es ist so. Aber ja, du musst jeden Tag.
Und würdest du zum Beispiel Celuminati empfehlen, hey, mach dir Twitch-Kanal, oder hat sie schon und geht da auch online?
Nee, würde ich auch nicht empfehlen. Das verwahrlost sie nur. Nee, es ist ja, also sie ist ja Rapperin und das sollte auch ihr Fokus bleiben. Wir machen mit ihr jetzt einen Podcast, hat sie angefangen.
Über Endometriose, auch krasses Thema, ja.
Zum Beispiel, aber der Podcast soll ihr Tagebuch sein. Podcast, also sie hat eine übertrieben krasse Podcast-Stimme. Also als wir uns kennengelernt haben, habe ich zu ihr gesagt, mach Podcast. Sie kam irgendwann mit, meinst du, ich könnte rappen? Ich sag, Bruder, Alter, Cello, ich helfe dir bei allem, aber fang jetzt nicht an mit Rappen, so, weißt du, die Rappen. So, also ich wollte ihr das fast ausreden. Dann hat sie eigenständig sich ganz viele Monate immer hingesetzt, was geschrieben, was mir vorgerappt, immer wieder, immer habe ich gesagt, Bruder, lass doch. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, du meinst das richtig ernst, ne? Okay, ein Studio-Meeting, ein das, ein das. Dann habe ich gesagt, okay, das ist zwar total Katastrophe, ne, aber es ist viel besser als deine erste Aufnahme schon mal so. Dann die zweite und die dritte. Irgendwann habe ich gedacht, hä? Okay. Und ich weiß noch, der Benny, der Benny von Epic, kennt ihr ihn, Benny Olmec? Lieberberg Olmec. Der war der Erste, der so mir die Augen geöffnet hat. Er war dann, aber er war auch an einem späteren Zeitpunkt, muss ich sagen, sagt er so, ey, die ist heiß, Mann. Sag ich so, findest du? Ich so, ja, Mann. Ich so, okay. Dann habe ich das ein bisschen ernster genommen und eine ganze Zeit dann später haben wir dann gesagt, ey, wir müssen vielleicht. Und dann kam es ja auch schon, du, dann hat mir dann auch nochmal bewiesen, okay. Weil vielleicht, weißt du, ich war der Sache zu nah. Ich kannte die schon da länger und dann nimmst du das auch vielleicht anders wahr, weißt du?
Ja, du hast sie halt nicht als Rapperin kennengelernt.
Ganz genau. Und Mann, Alter, jeder will rappen. Ich habe ihr gesagt, das wird hart. Das ist kein Spaß. Du wirst ganz lange broke sein. Es ist nicht so, ich rap, jetzt habe ich Geld. Und ich habe ihr gesagt, Mann, ey. Ja, damals habe ich ihr gesagt, mach einen Podcast oder sowas. Du hast eine geile Stimme und eben nicht halt eine Sex-Hotline oder sowas, sondern so Sex-Talk, sondern einen ernsthaften Podcast. Das ist ja auch ein Riesengeschäft. Die Leute checken es ja immer nicht. Aber ich kenne Podcaster, die verdienen mehr als alle Rapper, die du kennst. Die kennt ihr auch, die Podcaster. die kennt ja jeder. Aber naja. Also ich meine nur, wenn es ums Geschäft geht, weißt du. Aber sie liebt halt die Musik, sie liebt das Rappen und da habe ich gesagt, okay. Aber jetzt auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt machen wir einen Podcast, das passt zu ihr. Es ist auch zeitlich so, wie gesagt, Twitch ist, du kannst nicht twitchen und Rapper sein. Das ist, glaube ich, sehr schwer. Sehr schwer. Also bei Flair ist was anderes, weil er ist so ein gestandener Rapper, der haut so Single raus, so bam. Aber kannst nicht.
Wirklich eine Karriere neu aufbauen,
also und dann, sehr schwer. Also weil es frisst deine Zeit. Es ist wie Label dann gründen und so. Es frisst deine Zeit. Ich sag dir, ich twitche von 9 bis 1, 2, dann gehe ich 3, 4 ins Bett, weil du bist noch im Kopfkino und dann stehst du 10, 11 auf, mach die ersten Mails. Was ist, wann soll man? Also du musst ja, weißt du, es geht ja gar nicht um nur Zeit und körperlich Dasein, es geht ja auch um Kreativität, ein bisschen freien Lauf. Alles ganz vergessen. Also würde ich ihr nicht empfehlen, ne?
Aber magst du Twitch auch oder ist es eher Mittel zum Zweck? Weil du sagst auch in einem Interview, dass du dich immer noch freust über jeden Tag, wo du nicht live gehen musst.
Ich komme bei Flair so rein, er sagt Kaffee, ich sag ja. Dann sagt er, gehst du runter? Unten im Keller, dieses Studio, und da ist er. Und dann sag ich so, ja, lass mal 10 Minuten verschieben, sagt er. Ja, wa? Sag ich so, lass doch später machen, heute. Sagt er, ja, Mann, ja. Und dann gucke ich den an und er guckt mich an und das war das erste Mal,
dass er, sagt er
meine, da auf einmal sagt er zu mir so etwas, was ich die ganze Zeit auch gedacht habe. Er sagt so, ist Arbeit, wa? Ist wie Arbeiten, ne? Und ich sag, ja, ist wie Arbeiten, Alter. Und ja, es ist, also es macht Riesenspaß, ne? Und wenn man drin ist, ist man auch drin, so, ne? Aber ich werde hier nicht den Traum, also sorry, aber es ist harte Arbeit. Es ist auch Arbeit, Alter. Ich sag's dir ehrlich. Immer, ich freue mich immer, wenn Ilja oder die Jungs mir schreiben, heute kein Live, weil Champions League. Ja, das ist keinen Sinn, weißt du? Dann sag ich immer, ja, dann gehe ich schlafen. Ist wirklich, es ist harte Arbeit. Aber ich will jetzt auch wieder, ne, wieder nicht rumheulen. Es ist immer noch ein Traum. Wir verdienen da gutes Geld mit Labern, ne, also, das ist gut. Aber es ist wirklich, es ist nicht wie YouTube. Es ist, kannst du halt nicht so krass skalieren. Du bist da körperlich und du musst da sein. Kannst ja nicht, weißt du? So. Naja.
Aber die anderen Plattformen wie Instagram und so bedienst du ja zusätzlich noch, aber da ist es dann deutlich weniger Arbeitsaufwand, oder?
Aber da machst du ja auch nicht extra Content dafür.
Genau, oder? Also wir arbeiten top-bottom so. Hm. Ein ganzes Stück wird erstellt bei Twitch und das wird dann halt aufbereitet für alle anderen Plattformen. Aber ich muss ehrlich sein, es funktioniert auf TikTok okay. Wir haben okay Zahlen so, aber die Power von TikTok, das haben wir nicht benutzt. Das haben wir noch nicht genutzt. Das hat Cello genutzt, so auf jeden Fall. Ich nicht, weil wir verwerten, also ich sag mal so, der Algorithmus von TikTok mag es wahrscheinlich nicht, Uploads zu kriegen. So. Das ist, mögen die gar nicht. Die mögen es, wenn du im TikTok-App was machst. So, ist ja auch klar. So, jetzt muss man sagen, dass ich da auch schon ein bisschen was versucht habe und ein bisschen getestet habe. Wir haben jetzt endlich ein Format gefunden, was zu mir passt und was wir machen wollen. Und das werden wir durchsetzen. Aber es war eine große Findungsphase, weil Roos ist jetzt, also ich bin jetzt auch nicht unbekannt. Das heißt, die Leute haben eine gewisse Erwartungshaltung. Mhm. Und leider ist man ja auch so, manchmal nervt das auch, dass man so kategorisiert ist schon. Mhm. Dann erwarten die Leute Hip-Hop-News von mir. Und ich würde gern auch wieder einfach nur Comedy machen oder einfach mal was ganz anderes machen. Aber es ist ein bisschen schwer. Deswegen, wir haben gerade was Geiles gefunden. Wir haben natürlich das ganze Internet durchscrollt und geguckt, was kann man machen, was passt mir. Baba. Mit meiner Kollegin Amidala, die unser TikTok macht, die ist da der Crack. Wir haben mit ihr was zu tun. Deswegen, was wir jetzt machen, ist auslagern. Wir werden jetzt einen Kanal machen mit Roosevelt Highlights. Und die Sachen kommen alle weg von meiner Seite. Und meine Seite wird viel persönlicher. Und ich werde TikToken, so richtig wirklich TikToken, ja, sind ein Kopfhick, aber wir werden dann auch da die Reichweite haben und kriegen, weil du kannst nicht mit Secondary Uploads da was aufbauen. Das ist völlig unpersönlich. Die Kommentare, das merkt man auch. Das ist völlig, das könnte auch ein anderer machen einfach, weißt du? Deswegen.
Und welchen Job machst du am liebsten?
Schlafen, nein. am liebsten, was meinst du? Also von allen Sachen so. Ja.
Von allem, aus der ganzen Palette, die du überhaupt machst.
Ich bin ja so ein Bühnenmensch irgendwie. Ich wäre am liebsten viel mehr wieder auf der Bühne, würde viel mehr entweder auflegen oder also entweder als DJ auf der Bühne oder viel mehr auf Tour und ja, ein Bühnenprogramm auf Tour gehen oder halt endlich eine Serie am Start bringen, in der ich mitspiele. Also alles nicht da, also viele Sachen, die ich nicht mache gerade. Ja, das DJen, das, ich hätte nie gedacht, dass mir das mal so fehlen wird, weil es auch schon angekotzt hat dann manchmal, wenn so Besoffene zu dir kommen.
Spiel mal 50 Cent.
Spiel mal dieses eine. Ne, aber ja, aber es fehlt mir. Also ja, es fehlt mir wirklich. Also Vor allem, ich bin gar nicht der Clubtyp. Ich gehe gar nicht gern feiern, gar nicht. Man kann sich gar nicht unterhalten. Man muss immer schreien. Ich trinke nichts, ich rauche nichts. Aber ich bin ein Bühnenmensch. Ich liebe das, diese Interaktion, weißt du? Du bist auch müde, ne?
Ein bisschen.
Ja. Ich bin wunderbar.
Aber es liegt an der Luft hier gerade.
Es ist dick warm, ja. Aber weißt du, was verrückt ist? Ich habe noch nicht einmal gegähnt. Dabei bin ich ja schon als 24 Stunden wach. Naja. Ja. Auf jeden Fall.
Aber du bist tatsächlich dran gewöhnt
wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Ich mache das öfter, ja. Muss leider.
Ich stehe bei mir im Büro. Ich habe immer Fenster auf, ne? Immer. Also es kann auch kalt sein. So, das ist so. Brauche immer frische Luft.
Aber jetzt kommt ja heiße Luft rein. Da
hier kommt gar nichts gerade an Luft
rein. Ja, aber theoretisch.
Alles weg hier.
Aber ja. Ist es denn möglich? Ist das so, arbeitest du da gerade drauf hin? Ja. Oder ist es mit dem jetzigen Lifestyle, twitchen jeden Tag, dann auch
weißt du, ich sag dir mal was. Also ich habe meine gute Freundin von mir aus der, ich würde sagen fast, kann man Jugend sagen? Nee, also auf jeden Fall schon viele Jahre, ja. Gute Freundin von mir, Melanie, die eine sehr talentierte, angehende Schauspielerin, hat irgendwann, sehe ich die nach Jahren wieder, sagt die, ja, ich mache jetzt eine Surfschule oder sowas auf, irgendwie sowas, ne? Oder ich will das machen. Dann habe ich irgendwie so gedacht, ja, cool und so, was mit Schauspielerei? Und dann sagte sie mir, ach, ich habe es ein bisschen probiert, es klappt nicht, aber ich habe auch andere Träume. Ich lasse mir nicht mein Leben versauen wegen diesem Traum, ne? Und das ist mir hängen geblieben, ne? Und ich muss sagen, instinktiv hat da versteht man ja, was sie sagt, aber das muss dir einer mal sagen, weil ich habe irgendwann gecheckt, ich habe verschiedene Träume hinterhergejagt, aber ich habe auch viele andere Talente und auch, wie gesagt, ich sag mal in Anführungszeichen, mein verstecktes Talent, was ich gar nicht eigentlich machen wollte, sozusagen, haben meine Freunde oder meine, sagen wir mal, Mentoren in der Zeit, Leute, die ein bisschen länger dabei waren, die von Ausblick hatten. Der Toxiker hat immer gesagt, du musst vor die Kamera und du musst, weil, so, keine Ahnung, du musst das machen. Und ich wollte das gar nicht machen. Ich habe das gar nicht gesehen. Also in der Rolle, ne, mit Interviews und so. Interviews, so. So. Also Comedy machen oder so, durchdrehen vor Kamera, Schauspielerei, das ist mein Ding. Aber Interviews machen? Okay, wie läuft das? So, ich bin in einer Sache gut, ich kann gut adaptieren und ich kann schnell lernen und ich kann mich schnell auch reinfuchsen. Aber ja, ich sage immer, ich bin da reingerutscht. Immer, ich habe nicht People Like Us gegründet, eine Werbeagentur gegründet. Diese ganzen Sachen nicht, weil ich dachte, ich mach das. Das ist mein Traumberuf oder sowas, sondern aus der Not immer. Immer aus der Not bisschen, ne? So immer aus der Not. Schnell Leute fragen, die es schon gemacht haben. Schnell gucken, wer hat das schon gemacht. Beim Verlag habe ich Jugglers gefragt. Ich wusste, die haben einen Verlag, sie sind eine der wenigen, die Verlage haben tatsächlich. Hey, yo, wie geht das? Bei der Sache Farid anrufen. Alle Leute, die man kennt, die schon was gerissen haben. Yo, wie machst du das? Und dann gemacht, Geld verdient, weitergemacht, Geld verdient, okay. Das ist auch wichtig, ne? Man muss doch weiterkommen. Macht auch Spaß alles, ne? Aber klar, wenn du dich manchmal resettest, reflektierst, dann sagst du dir manchmal, eigentlich wollte ich doch so gerne das machen ich habe das beiseite getan. Das ist nicht mein Leben dominiert, aber ich habe immer an die Schauspielerei und auch gerade an dieses Filme sich ausdenken. Das habe ich nebenbei für mich immer gemacht. Deswegen habe ich eine Menge Drehbücher und Ideen und so weiter aufgeschrieben. Jetzt vor kurzem kam, ich will es nicht sagen und so, weil damit das nachher nicht, wenn das nicht klappt, so, ich will das nicht jinxen. Ja. Aber einer der großen Firmen aus Deutschland, die Produktionsfirmen, kamen auf mich zu und wollten erst so quatschen. Dann haben die gesehen, yo, ich habe hier aus der Schublade noch 2-3 Sachen schon geschrieben. Fanden die ganz gut. Mal schauen. Ne, es ist nicht so beeinflussbar wie die Musikwelt, weil da sind immer viel mehr Leute irgendwie beteiligt. Ne, aber mal schauen. Wenn es klappt, geil. Dann habe ich noch einen Traum erfüllt. Wenn nicht, Digga, wenn wir ehrlich sind, wir leben ein Traumleben schon. Also.
Aber erstmal wird es so weitergehen. Also, dass du vor allem auf Twitch dich fokussierst und so weiter. Du musst ja eigentlich aktiv dann immer die Sachen freiräumen. Also, ich will einfach nur so ein bisschen deinen Tagesablauf verstehen.
Die Vision ist auf jeden Fall durch diese Leute, die ich zu uns hole, wie Flair, Massiv, PA und auch andere, die wir vielleicht noch dazu holen, die schaffen mir ja auch dann wieder Zeit. Also.
Ach so, weil ihr das Video dann ersetzt, genau, quasi.
Genau. Ja, genau. Unser Ziel ist es 2 Videos am Tag, max 3, weil man darf die Leute auch natürlich nicht überdingsen. Ja. Und je mehr Leute wir haben, die geile Videos produzieren, desto öfter kann ich auch mal Pause machen. Mhm. Und das große Ziel ist natürlich, dass ich irgendwann natürlich aufhören kann mit regelmäßig twitchen. Und aber mal schauen.
Aber dann wird es ja das nächste geben, ne? Also ich glaube, so bei Menschen wie dir oder so, also das, was bei uns in der DNA drin ist, dann machst du halt das nächste Ding.
Genau. Also meine Traumvorstellung wäre, dass ich Film nach Film, Serie nach Serie machen würde. Also dann halt, man arbeitet da ja ein Jahr an so eine Produktion und dann kommt das raus, so. Dann ist halt die meiste Arbeit halt nicht mehr vor der Kamera,
ja,
sondern eine kurze Zeit Dreh, aber die meiste Zeit Produktion, Dreh, bla, bla, bla.
Und woher kommt die Leidenschaft? Also ist das auch irgendwie das schon
war,
immer?
Das oder war schon, entstanden? Ja, ich habe in der Schule angefangen mit Theaterspielen und eigentlich, ich kann, das ist im Blut bei mir. Filme, ich, großer Filmliebhaber, ich glaube noch vor der Musik, ich glaube wirklich noch vor der Musik liebe ich so szenisches Denken, Filme angucken und analysieren. Ich habe ganz früh in der Jugend schon versucht, immer zu verstehen, wie ein Film aufgebaut ist und habe Drehbuch oder so versucht zu lesen oder Making-ofs mir immer angeguckt und so, natürlich erst damit. Dann irgendwann im Internet Drehbücher für Filme, die ich gerne gucke, runtergeladen und mir mal angeguckt, wie das eigentlich aussieht. Und das hat mich mal sehr interessiert. Und ja, habe dann wirklich ganz, ganz wirklich hobbymäßig How to Write a Script oder so gelesen und dann ein Skript geschrieben. Naja, so kannst du in die Mülltonne schmeißen. Naja, aber so versucht, aus Spaß, einfach so. Und das ist jetzt 10 Jahre her. Und ja.
Gibt es einen Film, der dich da besonders beeindruckt hat von der Analyse?
Ich kann auf jeden Fall den Film nennen, der mich zu allem gebracht hat. Ist Beat Street. Beat Street. Der Film hat mich zu allem gebracht. Musik, gleichzeitig das Sprühen habe ich damit auch angefangen. Und gleichzeitig der Film, Ramon, die Rolle, der Film, die Musik. Also wirklich, ehrlich gesagt, arbeite ich gerade an einem Musical, weil ich, das hat mich so für mein Leben geprägt, dieser Film. Jetzt wollte ich gerade fast gehen, aber ich gesagt, noch gehe ich nicht. Also ich habe mich sogar in der Kindheit dann eine ganze Zeit lang Ramon immer vorgestellt, wenn ich Leute kennengelernt habe am Pausenhof und so. Es hat mich so, ich weiß nicht, alles hat gestimmt an dem Film, alles. Die Bewegung, die Coolness, Sprache, die Musik, erste Mal richtig so Rap wahrgenommen und das Breakdancen, das habe ich übrigens auch versucht, aber eine Woche nur. Es ist sehr viel anstrengender, als es aussieht. Aber direkt angefangen mit Sprühen, direkt danach. Dann habe ich das also wirklich sehr lange gesprüht, sehr, sehr lange. Das war meine Leidenschaft so. Und DJing da drin. Immer, also in dem Film habe ich alles gelernt. DJing, Graffiti, Musik, Tanzen. Alles habe ich da drin gelernt. Und dann halt den Film an sich. Dann, warum hat der auf mich so gewirkt? Dann den Versuchen zu verstehen. So, und dann kam ich zu Filmen, ja.
Und war das auch ein gutes Beispiel für gutes Drehbuch? Oder würdest du sagen, da gibt es einen anderen Film, der dich umgehauen hat? Ja,
für seine Zeit, guter Musikfilm so. Es kannst du völlig aus der Zeit, kannst du nicht vergleichen mit heute und so, ist klar. Ein guter Film, der, warte, lass mich mal überlegen, ein guter Film, wo ich immer dachte, so einen Film will ich machen. Oder sowas will ich machen. Aber ich muss sagen, meine kognitive Leistung lässt gerade ein bisschen nach. Weiß ich nicht, vielleicht. Ich bin mit Miami Vice aufgewachsen. So. Mein Vater hat mich nachts wach gelassen. Meine Mutter durfte das nicht wissen, dass wir auf ARD Miami Vice gucken. Und dann kam der immer mit seinem, was war das? Dieser weiße...
Weißler, ne?
Ich weiß ja nicht mehr. Und dann kam er so mit seinem Anzug und so. Dann hat er immer so schon so melancholisch immer so geguckt. Hey Crockett, so, was machen wir heute, Mann? Und so. Du darfst die Rolle nicht zu sehr machen. Du bist immer noch einer von uns. Ja, Mann, aber ich bin so cool. Und, so. Und dann natürlich die Musik. Ey, wow. Ey, Alter, was ist das? Das gibt's doch gar nicht mehr. Aber von Phil Collins die Mucke so in die Air oder auch die, was ist das, Jan Hammer oder was? der diese Flamingo-Mucke am Anfang. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Aber ey, wow. Das hat mich sehr, also. Und mein Vater war ganz großer, Dings-Fan. Wie nennt man, kann man Spaghetti-Western noch sagen oder ist das schon?
Ich weiß es nicht.
Italo-Western. Italo-Western, die haben immer Spaghetti-Western gesagt. Ja, Italo-Western, genau. Clint Eastwood, eine Handvoll Dollar, spiel mir das Lied von Doris, Sergio Leone, Ennio Morricone, die Musik von, oh, Bruder. Das ist, glaube ich, der, das sind die Filme, habe ich mit meinem Vater geguckt, 100 Mal. Ja. Und dann wollte ich auch mal so Geschichten erzählen.
Gibt es heutzutage eigentlich noch Western?
Gibt's schon, aber wenig, ne? Relativ, vergleichsweise wenig. Früher, glaube ich, war es so
ja, Genres, das Ding. Boah, das ist ein Lieblingsthema, lass mich nicht damit anfangen. Aber es gibt immer, es gibt immer einen Genre-Killer. Es ist immer, ein Regisseur kommt, macht einen Film und bums dieses Genre so krass, weil der Film so geil ist, so Blueprint ist, dass das für Jahre das Genre zumacht.
Okay, aber bei was war das? Bei Western?
Spiel mir das Lied vom Tod, glaube ich, Sergio Leone. Das hat das Genre zugemacht für Jahre. Vor ein paar Jahren kamen dann noch mal so diese Viertel vor drei, Yuma oder so, wie das hieß, das ist auch ein Making-of, so ein mit Russell Crowe war der, glaube ich. Mhm. War ganz nice mit Christian Bale, aber war ein Remake. Das Western-Genre ist nicht mehr zurückgekommen, glaube ich, nee, seitdem, ne? Ja. Aber, ja, also nicht mehr so in der, nicht mehr im Old-Fashion so. Ich meine, Tarantino hat Django gemacht, was ja auch an Original Django, was ich auch ich kenne Django in- und auswendig. Ja.
Westworld ist ja nur angelehnt, da ist die Welt ja so eine Roboterwelt, aber spielt ja auch im wilden Westen.
Nee, das ist ja auch, ja, das ist noch nicht das. Aber, ja, Franco Nero, Original Django. Das war mein Held, Franco Nero, mit diesen gucken Augen. Mann, diese Szenen, Alter, unglaublich. Ja. Ich könnte Wochen darüber reden, aber ja gut, hier niemanden dir totlangweilen.
Aber du liest ja auch ziemlich viel, ne? Also zum Beispiel.
Nicht mehr, ich bin wirklich sehr lesefaul geworden. Ich höre viel Podcasts. Okay. Also nicht Podcasts, ich habe so eine,
Hörbücher.
Also ich höre viel, weil ich bin so lesefolge.
Aber dann auf doppelte Geschwindigkeit oder was? Wegen der Zeit?
Nein, anders sogar. Verkürzte Zusammenfassungen. Ich höre nur Zusammenfassungen. Also keine Romane, ne?
Blinklist
zum Beispiel. Blinklist oder wie das heißt, ist eins davon. Es geht darum, dass du Sachbücher ja immer auf den Kern zusammenfassen kannst. Und das ist mein Ding.
Okay.
So. Geworden, ne? Mit Zeit und so. Romane, gar keine Zeit.
Du sagst, um nochmal auf den Rap-Film zu kommen, dass du früher zu enge Beziehungen zu Rappern hattest. Geht dir das immer noch so oder nicht mehr? Oder wie hat sich das so entwickelt über die letzten 10 Jahre, dass du da aktiv dann irgendwie Abstand vielleicht auch gesucht hast?
Ich habe das sicherlich gesagt, weil das mit der Beeinflussung von der Sendung, meiner Sendung was los zu tun hatte, dass die Leute dann, oder? In welchem Bezug habe ich das gesagt, dass ich zu enge Beziehungen hatte?
Boah, ich habe viel gehört, ich habe runtergeschrieben, ich weiß nicht mehr wann.
Ja, das Ding war halt, wenn du zu eng bist mit den Leuten, dann gibt's Erwartungshaltung, dann gibt es viel Probleme. Zwischenmenschliche Sachen so. Jetzt muss ich sagen, seit wir auf Twitch sind und dieses Highlights machen und so, bin ich ein bisschen aus der Nummer raus, ja. Ja, ich bin auch ehrlich, ich bin auch, muss ich sagen, gewachsen auch. Ich sag viel lauter meine Meinung. Muss ich sagen, habe ich früher nicht so gemacht. Ich gehe auch mal quer. Ich scheue mich nicht, auch mal komplett andere Meinung zu sein als die Zuschauer oder der Rapper. Das war früher nicht so.
Und du sagst auch, dass du, das geht ja ein bisschen in die Richtung, du mehr politisches Engagement von der Hip-Hop-Szene erwartest.
Ja, oder was heißt politisch, moralisch Engagement? Ne, also das sage ich aber schon auch seit Jahren. Ja.
Aber da siehst du jetzt auch keine große Verbesserung in den letzten Jahren.
Ich glaube, es ist sogar schlechter geworden.
Echt?
Weil die Leute noch bequemer sind, weil noch mehr Rapper reicher geworden sind und noch mehr Geld verdienen und noch mehr denen hat
egal sein kann.
Egal sein kann und ist. Weil die Leute auch immer denken, ja, mit dem Thema wie mir auch nicht, also, ja.
Man kann sich ja dann auch verscherzen, ist immer so ein, ne? Dann,
ja, voll. Ich sag, also, ja. Ja. Wir sind halt Pop geworden, ne? Wir sind halt Pop, Popwelt und da werden angenehme Themen sich rausgepickt, Cherrypicking, so, weißt du? Die dann geil sind, so BLM, cool, ja, das ist ja auch irgendwie cool. Aber nur schwarz
aus Amerika. Aber so richtig groß wird's ja dann trotzdem nicht gemacht, sozusagen.
Nein, ich habe mal letztens mit Steiger darüber geredet, da haben wir gesagt, BLM, nur coole Schwarze aus Amerika. Aber Berlin, schwarzen Menschen hier helfen, so, weißt du, Einwanderer aus, keine Ahnung.
So super Beispiel ist ja, wir haben ja letztes Jahr die Platte rausgebracht von Syllabus Bill, ne, das ist ja eigentlich eine komplette BLM-Platte, sei jetzt mal so, war ja sinnbildlich, der berichtet über sein Leben, was aber, glaube ich, echt ganz, ganz vielen Menschen, wie es denen, also, ne, wie es denen so geht. Und das interessiert dann eben nicht ganz so viel, weil es eben nicht die coolen Amis sind.
Ja, und es ist halt
Travis Scott oder was auch immer.
Ja, das sowieso. Und ich sag immer, Travis Scott, oder der ist nicht schwarz, der ist ein Superstar. So, das ist was anderes. Wir haben, es gibt den, also, es geht mir darum, dass man Leuten, die echte Probleme haben, und systematisch auch helfen muss. Zum Beispiel die Leute, die hier keine Pässe kriegen, kein Arbeitserlaubnis kriegen. Wie das KIZ ja schon mal sehr schön formuliert haben, wie sagt man, man nimmt nicht ein Boot, kommt hier hin, um Drogen zu verkaufen im Park. Das ist nicht das Ziel. Aber warum endest du da? Also das, darüber kann man ja nachdenken. Das ist ja völlig, ist auch klar, ist keine Raketenwissenschaft, warum du da endest. Ich habe ja, mein Vater hat ja auch sowas durch. Du kommst nach Deutschland, kriegst keine Arbeitserlaubnis. Jahrelang nicht. Ja, okay, was machst du? Mal allein schon die Langeweile treibt dich zu irgendeinem Schabernack, ja. Ja. Und da, also darum geht's. Aber es ist so verrückt. Am Ende ist es KIZ oder Casper oder Materia. Das sage ich immer wieder, das sage ich seit Jahren. Am Ende sind es die, die sich für Kennex-Themen einsetzen, sage ich immer. Also, Kennex, die Modus Mio Kennex setzen sich für Rollies ein. Das ist so Wahnsinn. Es ist eigentlich verrückt, ne? Das ist echt verrückt, aber das ist wirklich fast eine Gesetzmäßigkeit.
Siehst du auch so? Also gibt es auch kein Beispiel, wo
Uchikimo könnte man vielleicht noch nennen, aber der ist jetzt auch kein Modus Mio. Ja.
Nein,
das ist so, aber der ist vielleicht jemand, der einen gewissen Status, glaube ich, schon und Erfolg hat und trotzdem immer wieder auf so eine Themen aufmerksam macht. Aber ist jetzt natürlich nicht Martin, ist nicht Casper, ist jetzt nicht auf dem Level. So, aber ja. Ich sehe das auch kritisch, würde mir das auch wünschen, dass da immer mal wieder richtig eine gewisse Haltung irgendwie auch einfach stattfindet. So, ne? Aber ich glaube, Bruce hat was sehr Wichtiges gesagt. Mittlerweile ist halt so viel Kohle in dem gesamten Pott, dass es dann so ist nach dem Motto, ey, nach mir die Sintflut, ich habe meine Kohle safe, wobei ich auch das sagen muss, schon alleine das ist sehr politisch, weil warum verhalten sich die Leute so, weil es ihnen so vorgelebt wird von der Politik, ist mein Eindruck. Ja. So, weißt du, also wenn die Politik vielleicht das auch noch ein Stück weit anders vorleben würde, dann würden sich vielleicht auch andere Menschen, unabhängig davon, ob es Rapper sind oder nicht, auch anders nochmal verhalten.
Was meinst du?
Ich glaube, also er ist jetzt sehr hart vielleicht, aber ich glaube, dass in der Politik, das geht Politikern ganz oft nicht darum, wie geht's dem Gemeinwohl und wie geht's dem Land, sondern es geht eben darum, wie kann ich mir so viel wie möglich in meine Tasche stecken, nach mir die Sintflut. Hm. So handeln Politiker und ich glaube, damit suggerieren sie die ganze Zeit grundsätzlich dem Menschen in diesem Land, egal welcher, ne, ob sie aus Essen kommen, aus Dortmund, aus Berlin oder wo auch immer und ob es Mann, Frau, egal, damit suggerieren sie den Leuten, ey, halt mal stopp, die leben mir vor, ich muss erstmal an mich selber denken, so bevor ich mich für irgendjemand anderen einsetze. So. Und deswegen sind dann, glaube ich, auch so Leute, also zumindest
ich glaub, mein Eindruck. Pauschal würde ich das jetzt nicht sagen, mit Sicherheit, ich glaube, es gibt es in jeder Position, dass irgendwelche Leute halt oben sind und
welcher
die nutzen das für sich oder nicht. Aber
ist jetzt ein großes Thema, aber welche Partei und welcher Politiker setzt sich dann wirklich für die Gemeinschaft richtig ein?
Ich denke, da gibt es schon einige.
Nenn mal einen.
Also, ich will jetzt nicht mich positionieren, aber es gibt jetzt...
sag nicht Gysi, aber nenn mal einen anderen als Gysi.
Nö, Gysi ist, glaube ich, auch nicht unbedingt das beste Beispiel. Also, es ist ein guter Redner.
Aber also wirklich einer, der groß ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie in einer kleinen Kommune, da gibt es bestimmt Politiker, die setzen sich dafür ein.
Ja, ja. Auch
so,
da, ich glaube, man...
Politiker-Underground-Arbeit.
Ich glaube, selbst so, ne? Das kann man gar nicht unbedingt unbedingt sagen, weil ich glaube, selbst da gibt es auch schon Machtkämpfe und der Bürgermeister verdient auch schon genug. Also ich glaube, es kommt gar nicht unbedingt auf das Level an. Ich glaube schon, dass, je nachdem, da bist du natürlich näher an der Community dran. Aber ich glaube, dieses Selbst, also an sich denken oder nicht, das hast du, glaube ich, in allen möglichen Situationen.
Na, das Ding ist halt, man kennt das ja in Deutschland zum Beispiel oder auch, also wenn wir das in Deutschland kennen, Politiker, aber auch Schauspieler, ist ja in Deutschland ja auch schon lange so, oder auch Schlagerstars, Popstars. Deswegen, wir haben, mit der Hip-Hop-Szene war mal lauter, muss man sagen. Voll. Wir waren viel lauter, wir waren auch viel mehr gegen Establishment. Nur muss man zugeben, wir sind Establishment. Das muss man schon zugeben. Wir sind das Establishment. Also da können wir, das Geld verdienen macht es ja aus. Also das Geld verdienen ist ja, damit kommt ja eine Gründung von der GmbH, eine Firma, eine Holding, ein Anwalt, ein Steuerberater, dann ein PR-Berater, jemand, der dir sagt, sag das nicht, so verlieren wir den Deal. Und das ist, wir sind Establishment. Wir sind, die Sache ist ja so, man muss die Wahrheit sagen. I hate to break it for you guys, aber Hip-Hop ist nicht so, wie wir immer Hip-Hop gesehen haben. Ich meine, Hip-Hop ist ja immer für jeden anders, aber als ich mich in Hip-Hop verliebt habe, habe ich in diesem Film Breakdance, war das für mich die reine Kunst, nur Kunst. Ja. Aber wenn man ehrlich ist, aus heutiger Sicht, war das nicht so, wie wir vielleicht immer denken, romantisch. Hip-Hop war immer nach oben kämpfen, Establishment angreifen oder das in Frage stellen, sondern man will Establishment werden. Man will da oben hin. Mhm. Denn deswegen tragen doch die jungen Leute dann Gold und Mold. Sobald die Geld haben, Gold, aber guck dir so Lil Baby, Lil Das, guck dir die an. Das erste Geld direkt so. Die Sache ist, früher habe ich das falsch verstanden, aber wenn man ehrlich ist, Hip-Hop, leider muss man sagen, die wollen nicht gegen System kämpfen, die wollen das System werden. Oder Teil des Systems werden. Und es hört sich jetzt, also, hört sich das gerade Verschwörungstheorisch an? Nein, aber was ich sagen will ist, die wollen halt die Richen werden. Wir haben früher immer gesagt, down with the king. Aber ich habe es, glaube ich, falsch verstanden.
Aber es besteht ein großer Unterschied, ne? Weil du das gerade Beispiel Lil Baby, die Amis, die haben grundsätzlich eine andere Kultur von, die Community hat mir was gegeben und ich gebe wieder was zurück. Das heißt, ja, die kaufen sich eine Goldkette, aber dann gibt's halt Thanksgiving und ganz viele andere Tage. Und dann geben die ganz viel zurück. Und das macht zum Beispiel kaum deutsche Rapper, ne?
In Ordnung. Aber was ich sagen wollte, vielleicht drücke ich das nochmal anders aus. Ich habe früher immer gedacht, Hip-Hop wäre politisch links.
Mhm.
Aber das stimmt nicht. Das ist die Wahrheit. Das sehe ich an meiner Community. Man kann es vielleicht gar nicht in einem Spektrum ausmachen, aber man kann sagen auf jeden Fall, Hip-Hop ist viel konservativer, als man immer dachte. Ne? Die konservative Werte, also wollen wir jetzt kein Fass aufmachen, aber wenn wir bei wirtschaftlichen bleiben, es ist nicht so, wie man dachte. Mhm. Muss man zugeben.
Es gibt ja noch ganz viele andere, die, also ich meine, wenn man vom Erfolgreichen spricht, dann auf jeden Fall, ne? Also das, was gehört wird derzeit oder auch in den letzten Jahren, es gibt aber ja auch ganz viele Facetten, die, denke ich mal, noch klar links wären.
Ja, aber das sind, aber das ist nicht, also wie sagt man, das sind vernachlässigbar. Das sind ja die kleinen Teile, das ist ja nicht der große Teil. Also die großen Teile, die tonangebenden Teile, das ist das neue Establishment. Und das Establishment passt auf, was die sagen. Die gehen nicht für Hanau auf die Straßen großartig und so. Das ist nun mal so. Mhm. Also ich beobachte nur. Ich sage ja nicht, dass ich das so gerne finde oder was. Gar nicht. Aber was meinst du, warum der, wir haben ja mit Asimemo selber aus Hanau hat damals diesen Track angefangen. Ja, mal guck dir doch an, wer da mitgemacht hat. Also gefragt haben wir alle. Oder zumindest versucht zu fragen. Naja, anderes Thema, aber ja, ist halt so. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die diese Romantik, die da weg muss. Ne? Wir sind Hip-Hop, Digga. Wir sind alle rich geworden davon. Wir verdienen alle richtig viel Geld. Und also ich bin auch nicht frei davon, ne? Mhm. Ich gucke auch, dass ich jetzt nicht bei sowas, aber bei dieses Hanau-Sache oder was auch immer, das ist für mich ganz klar Ehrensache, da muss ich dabei sein. Aber ja, ich gucke auch, wir haben auch Partner, wir haben Sponsoren, Partner und so. Und ich muss dazu sagen, Twitch macht mich auch da, Gott sei Dank, befreit mich das auch ein bisschen, weil wir direkt das Geld von der Community kriegen können und dann nicht mehr, wenn ein Partner mich anruft und sagen würde, ist jetzt noch nicht vorgekommen, aber ey, häng nicht mit Flair ab, so, das ist zu viel, und dann sage ich, fuck off. Könnte ich machen jetzt. Das konnte ich vorher auch nicht. Nur YouTube konnte das nicht. Bist nicht so ein Meinungsmacher einfach. Das schaffst du einfach nicht. Deswegen gibt uns das auch, also ich kann nur sagen, Twitch voll die Freiheiten bekommen, so dadurch, voll die Power bekommen.
Was wünschst du dir denn für die Hip-Hop-Szene, wenn man so will, für die Zukunft?
Ja, also man muss einfach sagen, wenn man ehrlich ist, voll das traurige Ende hier vom Podcast gerade, aber es gibt keine Hip-Hop-Szene mehr. Das ist ja vorbei. Ich habe ja tatsächlich witzigerweise meine Magisterarbeit über Hip-Hop-Szene geschrieben, vor allem das Wort Szene, Gesetzmäßigkeiten in einer Szene. Gibt's ja nicht mehr, muss man ehrlich sein. Also es gibt noch Fractions davon, es gibt noch Individualisten, es gibt coole Connections, ich habe die Nummer von Patrick, so. Aber eine Hip-Hop-Szene gibt's sowieso schon gar nicht.
Ja, sehr lange nicht.
Maximal gibt es eine Musikbranche. Mhm. Eine Rap-Szene, davon kann man vielleicht sprechen. Auf Splash sind dann die Rapper alle da. Aber auch das ist schon.
Also, das fand ich, hat man
Business echt to the fullest.
Ja.
Und du hast ja, ich sag immer, das sind jetzt, guck mal, die Sache, also es ist, ich sag das auch nicht mit Hate, ich bin überhaupt kein Hater. Ich bin immer ein Typ, der heute lebt und nach morgen will. Ich bin überhaupt keiner, der rumheult. Natürlich, ich habe meine romantischen Deepness-Phasen, aber ey, Twitch ist da, ich mache Twitch, heul YouTube nicht hinterher. So, es ist fuck it, ist einfach so. Man verschwendet zu viel Zeit. Aber die Wahrheit ist ja so, die Leute, die Popstars von heute, bedienen sich der Technik Rap, so der Kunstform Rap. Dann sind sie Rapper von mir aus, aber sind kein Hip-Hopper. Hip-Hop ist ja eine große Welt, eine Weltanschauung, wenn du willst. Da kommt ja viel mit der Kultur. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, ey, der Capi hat noch nie gesprüht oder so ein Scheiß, das will ich hier gar nicht sagen. Ich will nur sagen, Hip-Hop-Szene gibt's nicht mehr. Das ist vorbei. Das hat man ja schon ganz früh gemerkt. Graffiti hat sich selbstständig gemacht. Schon viel gar nicht mehr mit nichts zu tun gehabt. Man hat ja früher mal gesagt, der große Bruder Rap, weil das da die meiste Kohle gebracht hat und auch die meiste Aufmerksamkeit. Und Rap hat sich vollkommen verselbstständigt. Ja. Auch das sehe ich auch gar nicht so mit einem weinenden Auge oder sowas, weil ich denke mir so, alles entwickelt sich weiter, wie man so schön früher gesagt hat. Schon tausendmal hat Nas gesagt, Hip-Hop is dead und Hip-Hop lebt wieder. Und es ist ja so, Hip-Hop ist tot, Hip-Hop-Szene ist tot, aber lang lebe Hip-Hop. Also es in anderen Formen, in anderen Facetten ist es ja da.
Aber ich glaube, genau das macht auch Hip-Hop aus.
100%.
Und genau deswegen wird es, glaube ich, nie endgültig sterben und nie weg sein.
100%. Endgültig sowieso nicht, im Sinne von auch, dass wenn beispielsweise jetzt ist ja aktuell, ist ja so ein bisschen diese Avril Lavigne-Style wieder da und so. Aber du wirst sehen, die wird nicht nur singen. Die werden in der Branche dann, also in der Welt dann auch wieder Sprechgesang machen und dann aber besser als früher der Sprechgesang, weißt du noch dieses no 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 look here I'm the dance floor, blablabla. Das wird genauso wieder sein, aber mit viel besserer Rap-Technik. Also eine Mucke gibt's ja jetzt auch schon wieder.
Ich wollte gerade sagen,
die Rap-Technik wird viel besser. Ja, also genau, das bleibt über, aber Graffiti gibt's auch nicht mehr, muss man auch sagen. Graffiti, was es war, Straße, illegal, Protest, das gibt's nicht mehr. Es ist jetzt Street Art. Oder noch mehr. Es ist Leinwände. Ey, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal Straße gemacht habe. Ich hab schon früh angefangen auch mit Leinwände. Aber ich will nur sagen, auch das entwickelt sich halt. Ne? Ist halt so. Ne? Entwickelt sich. Ich habe vor kurzem gelesen, das wusste ich gar nicht, dass der Basquiat, ihr wisst, ne, der Künstler Basquiat, dass der sogar Zeit seines Lebens versucht hat, dass er nicht als Graffiti-Künstler gilt. Weil er mit Graffiti angefangen hat. War ich auch so witzig. Deshalb wusste ich nicht, das ist auch so verrückt, dass er immer gesagt hat, das ist Rassismus, weil ich schwarz bin, sagen die, das ist Graffiti, was du machst. Ich mach kein Graffiti. Fand ich interessant. Aber ja, man muss sagen, Graffiti, also ist genau das. Also sehr interessant, ja.
Dann würde ich abschließend noch fragen, was sind die Sachen, wir haben jetzt schon über ein paar Sachen ja geredet, auch über Serie, was da kommen könnte, Buch hattest du auch schon mal angesprochen. Was sind Sachen, wo freust du dich in Zukunft drauf?
Elia sagt immer, die Leute warten bei dir immer 3 Jahre auf Buch. Ja, Buch, Alter. Ja, Twitch, Alter, lässt nichts zu. Alter. Seit 2 Jahren twitchen wir, ich schaff gar nichts. Alter. Wir haben eine To-Do-Liste, die...
Kannst ja live einfach das Buch schreiben, während du twitchst.
Haben wir alles schon gemacht. Ja. Echt? Weißt du, was, verrückterweise, was zum Beispiel passiert ist, und sowas passiert dauernd. Ich habe einfach das Manuelsen-Buch genommen und weil die Leute alle nicht lesen wollen, ich aber das Buch ganz cool fand irgendwie, so haben wir angefangen zu lesen. Das waren unsere ersten 2.000-3.000 Zuschauer auf Peak. Fanden alle geil. Dann haben sich die Typen gemeldet, die das Buch vermarkten oder Audio, wie nennt man das, die Rechte für das Audio gekauft. Dann haben wir gesagt, ey, kannst du das nicht einlesen bei uns, einsprechen bei uns. Okay, cool. Weil der Manuel das irgendwie nicht machen wollte oder so. Oder keine Zeit hatte. Und dann habe ich das gemacht, so kam der Job. So verrückt, einfach gemacht. Ich wollte früher immer gerne mit Stimme was machen. Ich wollte immer gerne, nie geschafft. Dann so, weißt du, manchmal entfernst du dich einer Sache und dann kommst du ein bisschen näher, als du dachtest. Oder, keine Ahnung, also sowas kommt dauernd. Ich sag in meinem Twitch, ey, ich habe so eine geile Komödie geschrieben, so, ich muss die noch verkauft kriegen. 2 Tage später ruft mich jemand von dieser Produktionsfirma an. Ey, willst du uns die zeigen? Keine Ahnung. Also sowas ist Wahnsinn. Also muss sagen, dank Twitch und dank Internet muss ich die alten Strukturen, diese ganze Fernseh-TV-Strukturen, die uns immer sehr lange aufgehalten haben, da durchzukommen, sind dadurch aufgelöst, so aufgeweicht und ja, Twitch, ey, nein, geil. So viele geile Sachen. Ja, was hast du nochmal
als letztes? Worauf freust du dich?
Worauf freue ich mich? Ja, ich bin ja so ein Projekttyp, ne? Immer Projekt, nächstes Projekt, geile Projekte. Ich will immer geile Projekte machen und ja, einfach geile Projekte machen. Wie sagte Karl Marx immer, verdinglichen. Der Mensch will sich verdinglichen. Das will ich. Mich verdinglichen.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt euch noch nicht verdinglicht und seid immer noch dabei. Talk This Way mit Roos. Vielen Dank, dass du so viel Zeit hattest. Patrick Tiede.
Danke dir.
Staffelfinale. War sehr schön.
Echt, ja?
Ja, war letzte Folge für die Staffel dann.
Ich sage immer Patrick. Magst du das immer Patrick lieber?
Meine Eltern, wir hatten das schon ein, zwei Mal. Meine Eltern haben sich Patrick gedacht und...
Ach, wirklich?
Ja, aber ganz viele, gerade in dieser Branche, nennen mich immer Patrick, weil es halt mit A geschrieben ist. So, aber...
Nicht, also ich kann dich auch Patrick nennen. ich nenne dich Pat Riley, wie mein Lieblings NBA.
Dann machst du das.
Legenden.
Aber ich Pat bin halt Riley. Total entspannt tatsächlich.
Weißt du, was verrückt ist? Immer muss ich sagen, Patrick... Muschazzi? Nein, Tiede. Patrick Tiede? Nein, Muschazzi. Was? Jetzt ändern wir das. Ich sag jetzt nur noch, Tiede ist Patrick.
Yes.
Patrick ist Muschazzi. Du bist Patrick.
Siehste?
Pat.
So
Paddy. Ja, aber ey, witzig, Alter. Es ist echt witzig, Alter. Wenn man deine Eltern so, die überlegen sich einen Namen und dann, guck mal, meine Eltern, mein Name ist ja durch den Kultursprung nach Deutschland sozusagen ja völlig was anderes geworden, so. So, Bruce Lee, so, das haben die sich nicht überlegt. So, völlig anderer Name, so, einfach wegen der Aussprache und so alles. Ja, naja, gut. Ey, vielen Dank für die Einladung.
Ja,
danke dir.